Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Tag, Tobi.
Guten Tag, Thomas. Ich wünsche dir und unserer geneigten Hörerschaft ein frohes 2020.
Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
Ja, wollen wir gucken, was es bringt.
Ja, okay. Was der Anfang des Jahres bringt, weiß ich ja alle für mich persönlich schon. mal gucken, wie sich das Jahr dann noch entwickelt. Ja.
Der Anfang bringt bei mir immer Tränen in der Augen, wenn ich auf meinen Kontoauszug gucke.
Der ist überraschend gut.
Bei mir nicht.
Doch, der ist überraschend gut. Ich habe nämlich kaum Euros ausgegeben die letzten Wochen.
Ja, ausgegeben habe ich auch nicht viel, aber und, so die ganzen Jahresversicherungen, die dann immer kommen und so die ganzen Steuern und so, das ist das Problem.
Ja, deswegen hatte ich da auch jetzt noch nichts angerührt auf dem Konto, weil man will ja dann abwarten, was zum Ersten dann alles so abgeht. Man hat ja eigentlich grob den Überblick, aber sicher ist sicher, ja, man will ja auch nicht überrascht werden. Und ich habe ja die ein oder andere Versicherung zahle ich ja dann zum 1.1. fürs ganze Jahr ja auch und von daher ist da ein bisschen Plus auf dem Konto nie verkehrt.
Ja, das kann nie schaden.
Genau. Eben hatten wir noch vor der Aufnahme gesprochen mit Flugmodus und jetzt habe ich gerade mein Telefon in der Hand und dann sagt er keine Internetverbindung. Brav. Ja, so soll es sein.
Sehr gut, sehr gut. Gut. Und kleinen Pro-Tipp. Wenn ihr, also Thomas, du auch, irgendwo ein Datum eintragen musst, in irgendeiner Weise, handschriftlich oder mit dem PC, schreibt bitte 2020 komplett aus, weil wenn ihr nur 20 dahinter schreibt, lädt es zu Manipulationen ein, weil da kann man ja dann auch eine 17, 15 hinter die 20 schreiben als Beispiel und man kann leicht das Datum in irgendeiner Weise manipulieren.
In Korrespondenz schreibe ich das Jahresdatum sowieso immer ganz aus. Das ist, glaube ich, auch DIN ISO-konform.
Ja.
Soll man machen. Was ich jetzt auch noch nicht erlebt habe die letzten Jahre, zumindest mal nicht seit der Umstellung von 19 auf 20, also von 1999 auf 2000, die Programme mittlerweile haben da ja auch keine Probleme mit, dann, wenn du 20 schreibst, dann 2020 draus zu machen oder halt 21 und so weiter. Wäre mir zumindest mal keine App oder auch kein Programm untergekommen, was da irgendwie Schluck auf mit hätte. Nee, aber in der Korrespondenz, wie gesagt, ich schreibe das Jahr immer vierstellig. Ja.
Ja, nee. Ja. Aber ich meine jetzt halt auch, wenn du jetzt irgendwas unterschreibst und jetzt Datum und macht man ja manchmal handschriftlich drunter, schreibt es komplett aus. Weil es gibt auch Leute, die schreiben einfach nur 20 dahin und da kann man natürlich dann noch was dahinter setzen. Das ist jetzt ja relativ einfach möglich. Mhm. Ja. Naja, das sind so kleine Alltags-Tipps.
Unter 19, klar, wenn du dann eine 12 noch zuschreibst, 1912, macht nicht so viel Sinn, ja, aber 20, klar.
Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Gut. Ja, dann kommen wir zu unserer kleinen Service-Rubrik. Haben wir die schon mal offiziell gehabt? Nein, haben wir nicht, aber gut. Egal, vielleicht fangen wir damit an. Blackmagic eGPU, da gibt es jetzt ein erstes offizielles Firmware-Update um die Kompatibilität, also die hundertprozentige Kompatibilität zum neuen Microsoft. zum neuen Apple-Display herzustellen. Es hat auch vorher teilweise schon funktioniert, aber nicht im vollen Funktionsumfang. Und das garantiert jetzt das Firmware-Update. Übrigens einen kleinen Pro-Tipp. Wenn man seinen nicht kompatiblen Mac mit dem Pro-Display kompatibel machen will, kann man das auch mit einer eGPU. Also die stellt dann die Kompatibilität her, indem halt die dazwischen geschaltet wird und man auch ältere nicht kompatible Macs Pro-Display kompatibel macht. Allerdings muss natürlich dann zumindest der Mac auch Thunderbolt 3 sprechen. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, wer sich so ein Display kauft, der hat auch, denke ich, einen kompatiblen Mac dazu oder sollte ihn zumindest haben.
Es könnte sein, dass der ein oder andere iMac-User mit dem Display geliebäugelt hatte. Und da wird er ja, glaube ich, nur in 4K befeuert.
Richtig, genau.
Ja. Von daher schade drum, aber ja. Man kann es nicht ändern, ja.
Nö. Leider. Gut. Und der nächste Punkt, ITV hat jetzt ein Update rausgebracht, Version 4. Und unterstützt somit Catalina, also volle 64-Bit-Unterstützung. Und sage und schreibe, war das ein wahnsinnig häufiger Servicefall bei mir. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele Kunden diese ITV, TV-Tuner, Kabeltuner oder diese kleinen Satelliten-Sticks, wie auch immer, im Einsatz haben. Und da gab es einige Kunden, die gesagt haben, jetzt läuft ja mein ITV-Stick nicht mehr. Ja, das war mir nicht so bewusst, dass noch so viele Sticks im Umlauf sind und dass noch so viele Leute mit solchen Dingern arbeiten.
Aber gibt es ITV überhaupt noch?
Die wurden noch aufgekauft. Von, frag mich nicht, irgendeiner Bude wurden ja aufgekauft und wurde das ganze Business weitergeführt.
Also wurde weitergeführt. Ich hatte nur mitgekriegt, dass es halt da einen Verkauf gab, aber ich wusste nicht, dass die nach wie vor noch auf dem Markt sind. Weil meine ITV-Zeiten, das ist schon, ach, um Gottes Willen, das ist ja schon gefühlt ja, Minimum mal 7, oder ich würde sagen, eher 10 Jahre her, noch als Software für einen DVB-T-Stick. Ja.
Oh, das ist lange her.
DVB-T?
DVB-T.
Digital über Antenne? Ist das DVB-T?
Ja.
Ja, genau, das war das, ja, ja. Mhm. Ja, wobei, das ist ja mittlerweile auch so gut wie tot, oder?
Zwei nicht, das ist ja noch aktuell, da gibt es ja noch einige Anbieter, so, die das
stimmt.
Anbieten.
Stimmt, ja, da gab es ja noch zwei. Das war ja damals dann auch die Diskussion mit der Umstellung von Kunden, die gerade DVB-T installiert hatten, dann auf DVB-T2, weil das war, ist, glaube ich, nicht kompatibel. Ne?
Richtig, genau.
Ja. Yep. Ja, genau. Ja.
Da gab es eine Umstellung. Nee, ich hatte mal von ITV diesen Netstream. Das war eigentlich ganz interessant. Müsste ich mal wieder irgendwie ins Netz bringen. Den hat man einfach ins Netzwerk gehängt und hat dementsprechend an diesen Netstream den mit der Satellitenschüssel verbunden, im Endeffekt wie ein Satellitenreceiver, und konnte dann zentral über die ITV-App durch das Netzwerk TV gucken, also auch über iPads.
Oh.
Das war ein ganz tolles Gerät, hat sich dann aber irgendwie bei mir irgendwo im digitalen Nirvana verabschiedet. Vielleicht sollte ich das Ding mal wieder anschließen.
Du hast dann quasi dein Fernsehsignal
im Netzwerk abgegriffen, ins LAN reingeschmissen, ins Netzwerk reingeschmissen. Der hatte halt ganz normale Ethernet-Anschlüsse oder einen Ethernet-Anschluss und je nach Ausstattung, ich glaube, der hatte sogar zwei Eingänge. Du konntest also sogar zwei Kanäle auf einmal streamen im Netz und hattest dann halt quasi in deinem eigenen Netzwerk ein.
Ja, beziehungsweise nicht zwei Kanäle. Beziehungsweise die zwei aus der Schüssel konntest du konntest dann alle Fernsehprogramme parallel überall gucken.
Ja, aber du konntest dann zwei verschiedene Sender gleichzeitig streamen, wenn du zwei Anschlüsse oder wenn du die zwei Anschlüsse belegt hast.
Das ist ja dann ungefähr so wie mit deinem
Twin Receiver. Twin Receiver letztendlich, genau. Ja.
Was ist das, Transponder? Du musstest dann nicht irgendwie die Sendungen auf demselben Transponder haben, sondern, ja, keine Ahnung. Hauptsache es geht, sage ich da immer. Ich muss nicht so technisch tief drin, muss man nicht sein, Hauptsache es geht.
Ja.
Wobei, ich habe hier auch noch vom Vorbesitzer eine Riesenschüssel bei mir auf der Garage, nicht auf der Garage, aber hier auf dem Grundstück stehen. Die ist ja auch über einen Meter im Durchmesser. Damit hat er, glaube ich, die ganze Welt geguckt. Ja, ich weiß nicht, ob er da irgendwelche Aliens noch abgehört hat mit dem Ding oder für die NSA gearbeitet hat, keine Ahnung. Aber das Ding ist ja mit Motorsteuerung und ach, um Gottes Willen, ja, der hat seinen Spaß, glaube ich, gehabt.
Er hatte ich auch mal, so ein, ich glaube, meiner hatte so 1,80 Meter Diagonale, ja, auch mit Motorsteuerung. Und da hatte ich dann, wie gesagt, verschiedenste Satelliten anfahren können, Eutelsat und hast du nicht gesehen, also was es damals alles gab. Aber irgendwann hat man dann auch den Spaß daran verloren, weil du musstest ja eine riesen Verkabelung fahren von dem Gerät, damit du dann auch das alles mit den verschiedensten Receivern ansteuern konntest. Es war also Wahnsinn,
wie hieß das, glaube ich, damals mit dem Standard DISAC und
genau, die Ansteuerungstechnik und dann, wenn es dann im Winter mal so richtig kalt war, dann war der Motor vereist und Natürlich bei so einer riesen Schüssel blieb natürlich dann auch viel Schnee liegen, genau, auf der Schüssel.
Das hatte
die
ich
war
auch
dann auch noch beheizt. Mhm. Es war ein Riesenaufwand. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das Ding wird nicht mehr genutzt, abgebaut. Mhm. Zum Schrotthändler war ja natürlich viel Metall, gab es noch ein paar Mark 50 und weg damit.
Mhm. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich das nicht endlich alles mal weg, aber
ja.
Naja, da wo es steht, nimmt es ja auch keinen Platz weg, also von daher.
Ja, und wie gesagt, durch die starken Unwetter, Sturm etc. war das natürlich auch mal eine Angriffsfläche für den Wind und naja.
Wobei 1,80 ist natürlich auch eine sportliche Größe, ja.
Ja, das war schon ordentlich, ja. Aber naja, lang ist es her. Das waren genau. So die wilden 90er Jahre.
Ja. Wobei in meinem alten Wohnort hatte ich ja eine Nachbarschaft, ein Amateurfunker, wie sich das so schön nennt, ja, der hatte allerdings auch eine Antenne, die war, keine Ahnung, alle Funkturm ist da fast direkt dagegen, ja.
Du darfst niemals Amateurfunker sagen, du musst Funkamateur sagen. Die fühlen sich stark auf den Schlips getreten, das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, sorry.
Ich habe nämlich auch ein paar im erweiterten Freundeskreis, die Lizenzinhaber sind, Ja, und wenn du dann
wobei in meiner sagst, Jugend oh wei. Hatte ich auch mal überlegt, ob ich nicht eine Funklizenz erwerbe. Aber das hatte sich ja dann doch alles wieder recht schnell zerschlagen, ja. Weil dann kam ja dann auch wieder hier Gott sei Dank unsere Mobiltelefontechnik ins Spiel. Ja, das hat das ja alles im Prinzip für mich überflüssig gemacht.
Ja, aber es ist ja viel mehr als nur sich darüber zu unterhalten. Es bietet ja viel mehr Möglichkeiten.
Klar. Vor allem, du musst auch mal gucken, das ist ja eine Technik, die ist im Prinzip auch nicht totzukriegen, beziehungsweise hat ja auch den Weg ins Digitale gefunden. Daher, also es bringt mich immer zum Schmunzeln, wenn ich ein Auto irgendwo sehe und das hat noch eine Antenne, also eine Funkantenne mit zusätzlich installiert. Also finde ich dann schon immer ja, witzig ist jetzt, klingt jetzt wieder so doof, aber das bringt mich dann doch immer zum Schmunzeln, weil wie gesagt, früher habe ich mich halt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Man hatte ja dann als Kind auch ein paar Walkie-Talkies, ja, hat dann teilweise ja dann auch mal den einen oder anderen genervt, wenn man da mit seiner Billigtechnik irgendwie auf den falschen Kanälen unterwegs war. lang ist her.
Ja, ich weiß noch, mein Bruder war ja großer Funker und da gab es dann teilweise mit den Nachbarn Streit, weil seine Anlage angeblich gestört hatte. Das heißt, wenn er dann losgelegt hat, dann konnten die kein Fernsehen mehr gucken. Ah, das war interessant. Da kam dann der Peilwagen von der Post. Und, das war schon lustig.
Peilwagen von der Post, gab es auch Powerplay. Was mit genau. Mit Thomas Gottschalk und Mike Rüger.
Ja, genau. Und das ist so, daran hat es mich dann auch erinnert. Aber irgendwo gab es denn da, dann gab es ein Agreement zwischen den Nachbarn und meinem Bruder. Das heißt, er hatte dann zu festen Zeiten, durfte er dann die Anlage betreiben und.
Solange die Anlage ja regeltechnisch konform läuft, muss man den Fehler ja dann eventuell auch mal an der anderen Seite suchen.
Ja, die war, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt, wo die Post vor Ort war, war sie konform.
Ah, okay.
Also zu einem sehr temporären Zeit, zu einer sehr temporären Zeit, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Mhm. Okay, verstanden.
Ja. Und wenn er dann den Brenner eingeschaltet hat, wie er ihn liebevoll genannt hat, dann war sie dann.
Die Sendeleistung mal kurz nach oben gefahren.
Genau.
Dann kannst du auch mal mit den Widerstandskämpfern in Usbekistan kommunizieren, ja.
So ungefähr.
Ja.
Naja. Naja, so ist es. Gut. Ja, aber lang ist es her.
Aber zurück zu ITV, genau.
ITV. Ja gut, wie gesagt, gibt es jetzt eine 64-Bit-App und einige Leute werden jetzt vor Freude in die Hände klatschen. So ist es. Gut.
Also wenn jemand wirklich abhängig, nicht unbedingt abhängig von der App ist, aber wenn er die regelmäßig nutzt, klar, macht natürlich keinen Sinn, ein Update zu machen auf eine OS-Version, die 64-Bit voraussetzt und deine App nicht mehr funktioniert. Ja.
So sieht's aus.
Ja.
Gut, und dann gab es jetzt endlich die Ankündigung von Bridge, wann die Pro Plus auf den Markt kommt oder wann sie ausgeliefert wird.
Finally, ja, hatten die nicht 2018 schon drüber gesprochen?
Ja, da gab es einen Marktbegleiter, der auch was auf Kickstarter angekündigt hat. Ich glaube, da war Bridge noch nicht so weit und das Konkurrenzprodukt war auch noch nicht final und jetzt hat Bridge gesagt, yo, Ende Februar 2020 werden die ersten Geräte ausgeliefert. Letztendlich ist das nichts weiter als eine Tastatur für das iPad Pro 11 Zoll respektive 12,9 Zoll mit Multitouch-Trackpad im vorderen Bereich der Tastatur. Ja, angeboten wird das Ganze über Bluetooth, was ich ein bisschen schade finde, weil man hätte ja auch den Smart Connector nutzen können. Und wir haben eine Hintergrundbeleuchtung, ja, und das übliche Bridge-Design. Am hinteren Ende des Keyboards klickt man in das Display oder das iPad rein und man hat also so eine Anmutung eines MacBooks auf den ersten Blick. Und preislich liegt das kleinere Modell für das 11 Zoll bei $200 und das größere bei $230.
Ja, wobei für eine Bluetooth-Tastatur ist schon viel Geld. Ja. Also ich habe ja auch eine externe Tastatur, oder was heißt eine externe, aber ich habe ja auch eine Tastatur für mein iPad. Auch mit Hintergrundbeleuchtung, bin ja sehr zufrieden eigentlich mit dem Ding. Ja, ist auch eine Bluetooth-Tastatur, funktioniert ja wie sie soll. Mit dem iPad Air zusammen. Die war etwas günstiger, klar, hat aber auch Geld gekostet, aber so viel Geld für eine Tastatur. Wobei ich muss auch sagen, wenn ich da intensiv mitgearbeitet habe, früher, ja, und habe viel geschrieben, damit unterwegs auch, ich habe immer mal automatisch versucht, unten über das Trackpad zu fahren.
Ja.
Und es ist ja kein Star.
Ja, aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es ist ja nur eine Bedienungshilfe, die uns da Apple anbietet. Mhm. Es ist ja kein vollständiger Support vom Trackpad oder von dem Maus-Support, wie auch immer. Und deswegen halte ich solche Tastaturen zwar für ganz interessant, aber nicht unbedingt für die Masse geeignet in irgendeiner Weise, weil Apple sieht es ja nicht vor, diese Bedienungsart oder den Maus-Support wirklich in den regulären oder in den normalen Betrieb mit reinzuholen. Das haben sie auch nicht groß beworben und angepriesen. Und es ist ja auch kein Feature, wie gesagt, was sie als Kernfeature hervorheben. Es ist eine Bedienungshilfe für Leute, die eingeschränkt sind und mehr soll es wohl auch bis jetzt nicht in Apples Augen sein. Sonst würden sie sich ja ganz anders bewerben und ganz anders angehen, das Ganze.
Ja.
Und deswegen muss man auch gucken, ob diese Unterstützung oder dieser Support überhaupt was bringt und ob so eine Tastatur mit Touchpad überhaupt für geeignet ist für den Workflow. Ja. So sehe ich das.
Ja. Das ist halt die Frage, entwickelt sich das noch irgendwie weiter, das Feature?
Ja.
Oder wird es auf diesem Stand bleiben? Ja.
Das ist die Frage. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass dieses Feature drin bleiben wird. Es ist hier durchaus möglich, dass Apple das irgendwann rausnehmen wird. Ist zwar unwahrscheinlich, dass eine Bedienungshilfe entfernt wird, weil ich glaube, das ist bisher noch nicht vorgekommen, dass das irgendwelche Bedienungshilfen mal rausgenommen worden sind. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber dennoch kann es möglich sein. Ne? Und dann steht man da mit seiner teuren Tastatur. Und kann sie nicht im vollen Funktionsumfang nutzen. Naja, gut. Es gibt bestimmt ein paar Enthusiasten, die das Ding nutzen werden und kaufen.
Also ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Aber das
ja, aber nicht für den Preis.
Es wäre mir zu viel Geld für das an Funktionen, was es momentan bietet. Ja.
Und außerdem fehlt uns beiden das kompatible iPad dazu.
Ja.
Das geht ja nur bei den Pro-Geräten.
Ja, ja. Das schon, aber die Frage ist ja eh, wenn ein neues iPad ins Haus kommt, ob es nicht ein Pro wird. Ja.
Genau.
Das muss man mal abwarten. Nee, aber trotzdem ausprobieren würde ich es schon mal gerne. Aber
nicht
so viel bringt, ist die Frage. Ja, oder ob man nicht dann doch besser auf dem Display arbeitet. Ja.
Also wenn ich nochmal das Projekt angehen würde, iPad Pro als MacBook-Ersatz und das längere Zeit ausprobieren, wollen würde, dann würde so eine Tastatur sicherlich interessant sein, um wirklich nah an das MacBook vom Bedienkonzept und heranzukommen in irgendeiner Weise. Aber da ich keine Ambition habe, das Projekt nochmal anzugehen, kommt so eine Tastatur auch nicht in Frage. Hm. Naja. Gut, gut. Dann hattest du ein cinematisches Thema mitgebracht.
Achso, ich hätte es jetzt später erst angesprochen, aber wo du es jetzt erwähnt hast, wir hatten ja die letzten Jahre hier Film, Biopics, ja, Elton John zum Beispiel oder auch Freddie Mercury. Jetzt bin ich gerade zufällig über einen Trailer gestolpert für Lindenberg. Mach dein Ding. Der Trailer hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Inwieweit das, ja okay, wie der Film letztendlich werden wird, muss man mal abwarten. Ich glaube, Kinostart ist im Januar jetzt noch. Das könnte was sein, was man sich vielleicht im Kino mal angucken will. Wie gesagt, der Trailer hat mir gut gefallen. Okay, klar, so die typischen Promosätze, unter anderem ja auch von Udo Lindenberg. Ja, okay, was man da drauf geben kann, ist eine andere Frage. Link ist in den Shownotes drin, guckt es euch mal an. Ja, wenn man auf Udo Lindenberg, oder wenn man mit Udo Lindenberg sich angefreundet hat in den letzten, oder in vielen Jahren, der ist ja doch schon ein Urgestein der deutschen Musikgeschichte, um es mal so auszudrücken. Wenn man unter anderem Fan ist, beziehungsweise was mit Lindenberg anfangen kann, wäre das vielleicht mal was. Und ich denke, das Ding würde am besten im Kino funktionieren. Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Von daher wäre das vielleicht mal so eine Überlegung wert, wenn man, wie gesagt, Fan ist, sich das vielleicht mal im Kino anzugucken. Ansonsten mal gespannt, wie schnell der im Streaming sein wird vielleicht. Aber auf jeden Fall hat man sich da, denke ich mal, als deutsche Produktion einen guten Künstler ausgesucht und das auch noch relativ zeitnah zu dem ganzen Bio-Music-Interpreten-Trend da noch beigesteuert. Mal gucken, wie es wird. Aber der Trailer macht schon für mich zumindest mal einen guten Eindruck.
Ja. Okay. Ja, Lindenberg kann ich durchaus was mit anfangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt ein Hardcore-Fan bin, aber
ja, muss man ja auch nicht unbedingt sein.
Ne? Nö, aber durchaus sympathisiere ich mit seiner Musik. Sagen wir es mal so. Ja. Es gibt Schlimmeres.
Definitiv.
So ist es.
Definitiv. Es gibt Schlimmeres und es gibt auch Schlimmeres von deutschen Interpreten über weltweit, muss man jetzt nicht reden, da gibt es so viel Schlimmes. Ja. Aber ja.
Ja, so ist es. Gut, dann gab es mal wieder
Gerüchte.
Gerüchte, da gibt es eine ganze Menge im Moment. Im Moment ist ja auch die News-Situation so ein bisschen eingefroren. Was hast du so schön am Anfang gesagt? Slow News und ja, das Gefühl habe ich im Moment auch. Im Endeffekt so richtig geht das Business ja auch erst wieder nächste Woche los, so ab dem 6. Januar, 7. Januar. Die meisten sind noch im Urlaub. Die Agenturen sind noch im Zwischenjahresblues, hätte ich bald gesagt. Also viel ist da jetzt im Moment nicht los. Weil die Brückentagssituation ja gerade so schön angeordnet ist oder weil es sich gerade so viele Brückentage ergeben und die man sich da freinehmen kann. Dazu kommt noch in Bayern zum Beispiel ist nächste Woche noch Feiertag am 6. Januar. Gut, aber sei es drum, in einer Datenbank, die nicht ganz genau spezifiziert worden ist, wo das genau gesichtet worden ist, nach meiner Meinung, es soll angeblich eine Apple-Datenbank gewesen sein, sind Informationen aufgetaucht, dass wir eine neue Apple Watch Series 5 Product Red Edition sehen könnten. Und die Frage ist halt für mich, die erste Frage: Wie setzen die es farblich wirklich um? Wird das wirklich ein richtiges Red oder wird das nur so ein leichtes Red? Die Frage, das ist die allererste Frage, dass es da was geben könnte. In Richtung Product Red liegt nahe nach meiner Meinung, um nochmal so ein der ganzen Series 5 nochmal so einen Kick nach oben zu verpassen, absatztechnisch. das ist ja auch mal ein sehr probates Mittel bei den iPhones, dass nochmal so in der Mitte des Produktzyklus dann nochmal der Product Red kommt. Das hatten wir ja bei den 10R, glaube ich, da kam dann auch irgendwann Product Red. Nee, ich glaube bei den 8ern. Irgendwo gab es dann auch eine iPhone-Serie, wo dann in der Zwischenzeit oder genau in der Mitte des Produktzykluses nochmal eine neue Farbe kam oder die Product Red, den Product Red Farbton. Und warum auch nicht bei der Apple Watch? Würde ich gut finden, ist die Frage, wie setzen die es farblich um? In welchen Rotfarbton gehen sie da?
Ja. Es wird, ja okay, wenn dann ja den Product Red Rotton. Da hatten sie ja bis jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene für ihre Geräte, die sie jetzt hatten.
Ja, obwohl die bei den iPhones immer so ein bisschen variiert sind. Also es war nicht immer komplett identisch. Der Rotton war so ein bisschen, war eine kleine Varianz drin, sage ich mal.
Könnte vielleicht dann dem Aluminium geschuldet gewesen sein. Ja. Also ich kann es mir bei den Apple Watches schlecht vorstellen, dass sie da das Gehäuse in Rot machen. Das kann ich mir echt schlecht vorstellen.
Naja gut, es gibt ja auch ein schneeweißes Gehäuse mittlerweile wieder. Das Keramikgehäuse ist ja weiß und warum
ja,
nicht
ein rotes? Ja, wir haben ja auch ein Space Gray und aber Rot
bietet viele Farbkombinationen, die sehr gut aussehen können. Rot-Weiß, Rot-Schwarz, das sind alles also armbandstechnisch kombiniert.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Product Red Armband gibt, ja.
Das gibt es ja schon.
Ja, aber wie gesagt, dass man da vielleicht nochmal dann das einfach dazu packt und das Product Red vielleicht nochmal anbietet, aber ein rotes Gehäuse bei der Uhr.
Ich weiß es nicht.
Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich würde es begrüßen.
Ja.
Für mich wäre es jetzt nichts. Aber ich kann es mir auch optisch, was für einen Eindruck das dann am Handgelenk macht, ich kann es mir einfach nicht so richtig vorstellen. Ich bin von so ganz farbigen oder Uhren mit farbigen Gehäusen, alles, was nicht irgendwie dann einem Grau oder einem Schwarz entspricht, was so entweder halt durch das Metall vorgegeben wird, dass es halt mehr so in die graue Ecke geht oder wirklich dann eventuell halt schwarz komplett, bin ich persönlich kein Freund von. Da gibt es ja auch Hersteller, die machen grün, ja, oder orange oder sowas, aber da bin ich ja gar kein Freund von. Eine farbige oder gerade auch bei den entsprechenden Uhren, ja, wenn du da halt noch Lünetten oder sowas hast und die sind dann eventuell farbig, dass du da im Grünen was hast, im Blauen oder eventuell im roten Bereich oder in kombinierten Farben, kann man machen. Ja, dann hast du dann entsprechend noch ein silbernes Gehäuse dazu. Aber so ganz, also meins ist es nicht, ja.
Ja, muss man halt schauen, wie es wirklich umgesetzt ist. Ne? Das ist dann die Frage. Und wie es dann wirklich auch in der Tura aussieht. Ist immer, man kann sich ja viel vorstellen, aber wie sieht das Produkt dann final aus? Das ist ja dann immer noch eine ganz andere Sache.
Ne? Rot ist nicht gleich rot.
Ja, ja, ist klar.
Ja, das ist halt die Frage. Und dann ist die Frage, wie sieht es halt am Handgelenk aus? Ja? Wie würde die Apple Watch in Rot dann am Handgelenk aussehen? Von daher, wie gesagt, ich kann es mir schlecht vorstellen, dass Apple ein Gehäuse in Rot machen würde. Aber was willst du ansonsten Product Red machen? Das Watch Face? Den roten Punkt am Drehkopf hatten wir auch schon.
Ja, ja.
Den kompletten in Rot wäre vielleicht noch eine Idee. Aber das dann als Product Red zu verkaufen, ich weiß es jetzt nicht, ja. Auf der Gehäuserückseite könntest du noch was machen, aber inwieweit das dann, wobei das frage ich mich bei manchen mechanischen Uhren auch, wo die eine transparente Rückseite haben, ja, das siehst du beim Tragen ja im Prinzip auch nicht, ja. Aber wem es gefällt, ja, okay.
Ja. Muss man halt gucken. Jedenfalls, interessant wäre es, finde ich.
Ja, klar, auf jeden Fall. Auch gerade in Bezug jetzt auf nochmal so Midlife, also das Produkt ist ja mittlerweile schon eine Zeit lang verfügbar, dass du da nochmal so ein in Anführungszeichen Update machst, würde sich ja anbieten. Es gibt wahrscheinlich auch Käufer, die sich da dafür definitiv interessieren, ja, die vielleicht eine andere Farbe bevorzugen würden, aber die dann halt gerade, weil es was anderes ist, dann vielleicht doch da nochmal zugreifen würden. Also macht Sinn, durchaus. Ich kann es mir halt, wie gesagt, jetzt mit der Apple Watch nicht unbedingt vorstellen, dass da ein ganz rotes Gehäuse, eventuell mit einem passenden Armband dazu, dass das optisch einfach funktioniert. Aber da, wie gesagt, da ich von farbigen Gehäusen bei Uhren generell nicht der Freund bin, jenseits des Schwarz, ja, vielleicht liegt es einfach auch da dran. Ja.
Sie können jede Farbe haben, solange es schwarz ist.
Genau, solange es Silber ist oder so.
Ja, ja, so ist es. Ja. Na, schauen wir mal. Gut.
Aber war das nicht Henry Ford?
Ich glaube schon. Ja. War das nicht Tin Lizzy oder Model 5? Wie hieß das
Model denn? Model T oder so?
Model T? Tin Lizzy war was anderes. Aber irgendwas Tin Lizzy war auch was mit Ford. Ich bring's jetzt durcheinander. Ist jetzt wirres Zeug. Tin Lizzy war, glaube ich, auch mal eine Band, eine Hardrock-Band. Gab's auch die Tin Lizzys.
Ja. Ja? Nee, aber ja, ich glaube, Ford war das, der gesagt hat, sie können jede Farbe haben, solange es schwarz ist. Oder so ähnlich war glaube ich, die Aussage. Ja.
Ja. Gut, gut. Tja, und dann gibt es neue Gerüchte zum iPhone 12. Und diesmal aus der Suppenküche der Credit Suisse aus der Schweiz. Der Finanzdienstleister hat angeblich aus der Lieferantenkette oder Lieferkette Informationen bekommen, dass Apple angeblich an einem Notchless iPhone 12 bastelt oder dass das kommende iPhone 12, wie gesagt, notchless sein soll, also ohne Notch, und dass der Touch-ID-Sensor unterm Display sowie auch die Kameratechnik unterm Display sein soll. Das mit dem Touch-ID-Sensor, dass das angeblich halt unterm Display sein soll, wenn er dann noch zusätzlich zum Face-ID-Sensor kommen soll. Das hatten wir schon in der Vergangenheit. Die Gerüchte waren da ja schon verstärkt am Aufbrodeln. Mhm. Nicht zuletzt auch dahingehend, dass wir ja von Qualcomm diesen neuen Sensor gesehen haben, der vorgestellt worden ist. Und da gab es dann die Spekulation, dass Apple diesen auch verbauen wird, etc. Aber dass wir jetzt ein notchless iPhone zeitnah sehen werden, die Gerüchte sind neu. Und da bin ich sehr gespannt, ob das kommen wird und ob das 2020, also dieses Jahr, kommen wird. Das ist eine sehr gewagte These. Ne?
Bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr steile These. Man hat ja da gerüchteweise über die nächsten oder über Notchless ja schon was gehört, allerdings nicht in Bezug auf dieses Jahr. Von daher muss man mal abwarten. Angeblich hatte jetzt auch die Produktion angefangen für den A14, ja, für das neue iPhone. Oder würde jetzt kurzfristig starten, die Produktion des neuen A14.
Ja.
Von, wie gesagt, dieses Jahr Notchless wäre, denke ich mal, ein bisschen schon ambitioniert. Es ist halt die Frage, inwieweit gerade die Face-ID-Technik soweit wäre, die unter das Display zu kriegen. Oder aber, dass sie so klein wäre, dass sie in den schmalen Rand vielleicht noch reinpassen würde, was ich mir eigentlich nur schwer vorstellen kann, wenn man sich mal das iPhone 10 anguckt. Da ist zwar neben der Notch auch noch ein bisschen Rand da, aber ob das genug Platz ist für die Technik, ist eine gute Frage. Ansonsten unter das Display wäre schön. Was machen sie dann nur mit dem Lautsprecher fürs Telefon? Ja, wo würde der sich verstecken? Weil der ist ja quasi auch noch mit in der Notch drinne. Ja, wäre das, würde der eventuell in den Rand einfach so reinpassen? Das ist ja das nächste Problem jenseits von Face ID. Ja, und der Kamera, die wir da haben. Also ich hätte nichts dagegen.
Nö.
Weil ich denke mal, dieses Jahr könnte es durchaus bei mir für ein neues iPhone dann soweit sein. Ich hätte echt nichts dagegen. Ich kann es mir jetzt technisch noch nicht so vorstellen. Mal gucken, ob sich die Gerüchte verdichten und ob man dann auch über die Technik noch ein bisschen was hört. Über Touch-ID unter dem Display hatten wir ja schon öfter mal gesprochen. Ich denke, es würde Sinn machen, wenn man halt da quasi auf ein Zwei-Faktor oder so gehen würde, dass du das halt zusätzlich zu deinem Face-ID noch nutzen kannst. Oder dass es eine Technik wäre, die halt für ein günstigeres oder ein kleineres, in Anführungszeichen, iPhone dann anstatt Face-ID kommen sollte.
Zum Beispiel das iPhone SE 2 oder iPhone 9, da wäre das natürlich interessant.
Könnte man sich dafür auf jeden Fall vorstellen.
Genau.
Dann wahrscheinlich auch notchless, ja. Aber ich denke, im normalen iPhone oder in unserem Pro-iPhone würde es höchstens als zusätzliches Feature nochmal Sinn machen. Inwieweit da allerdings Nachfrage da wäre oder mit welchem Faktor außer nochmal einem zusätzlichen Sicherheitslayer, den du da mit integrieren könntest, wollte Apple das dann verkaufen, ne?
Ja, obwohl ich einige Leute kenne, die mit Face ID jetzt nicht so zufrieden sind, die sagen, es funktioniert nicht so gut und zuverlässig wie Touch ID, obwohl ich sagen muss, persönlich kann ich das nicht bestätigen.
Du hast natürlich den Nachteil bei Face ID, dass du abhängig bist von Winkel und Entfernung.
Das ist richtig.
Weil Touch ID mit dem Daumen auf dem Display funktioniert im Prinzip aus jedem Winkel, um es mal so zu sagen. Wobei du unter dem Display wieder, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wieder die Problematik hast, wie weit oder wie groß ist das Touch ID-Feld einfach unterm Display.
Ja.
Musst du in einem bestimmten Bereich sein, dass es funktioniert, oder würde zum Beispiel das untere Drittel einfach ausreichen vom Display? Da, wo der Daumen sowieso hinkommt. Ja.
Obwohl dann, das Thema hatten wir ja mit dem neuen Qualcomm-Sensor erledigt, weil der ja wesentlich einen größeren Erfassungsbereich hat als die Marktbegleiter.
Ja, aber von daher ist halt wieder die Frage, wie groß ist er dann tatsächlich? Ja.
Ja. Über das ganze Display wird es wahrscheinlich nicht,
wahrscheinlich nicht reichen. Meiner Meinung nach würde das untere Drittel eigentlich komplett ausreichen.
Ja.
Und das wäre schon großzügig im Vergleich zu anderen Lösungen, die man gesehen hat. Ja.
Ja.
Von daher müssen wir mal abwarten, wie die Technik dann letztendlich wirklich funktioniert. Ja. Ob sie dann auch den Qualitätsansprüchen, die man daran hat, ob das dann auch wirklich funktioniert oder so funktioniert, muss man mal abwarten. Aber ich denke, für den normalen Anwender, der aktuell mit den aktuellen Geräten unterwegs ist, für den Face ID funktioniert, wäre das eigentlich nicht unbedingt ein Feature, was er benötigt. Ich auch nicht unbedingt. Oder von daher, wie gesagt, zusätzlich okay, du könntest dann da quasi auf deinen Zwei-Faktor gehen. Ja, du brauchst den Finger, du machst Face ID okay. Nochmal zusätzlich, wie gesagt, ein Security-Layer, den du einfach drin hast, mit diesen zwei Faktoren einfach zum Entsperren. Aber darüber hinaus schwierig.
Ja. Schwierig. Muss man gucken, was dann wirklich kommt.
Technik nur zu verbauen, der Technik willen, da sind wir bei Apple auch nicht unbedingt jetzt so richtig. Ja. Mhm. Dann hätten wir wahrscheinlich auch schon lange in den IMAX Blu-ray gehabt.
Ja, ja gut, das hat ja auch andere strategische Gründe, warum Apple das nicht gemacht hat. Das liegt ja jetzt nicht nur daran, dass sie eine spezielle Beziehung zur Scheibe hatten, sondern das war ja so der ganze Ökosystemgedanke. Ne?
Ja, vor allem halt auch die Scheibe ist tot. Ja. Das ist einfach so. Und hätten wir flächendeckend schnelles Internet, wäre die Scheibe schon längst tot. Ja.
Wäre sie schneller tot. Ja, so ist es. Naja, schauen wir mal. Gut, und dann gibt es was Interessantes von der Firma Anker. Das sind ja ganz spezielle Freunde von mir. Obwohl bei dem Produkt geht ja jetzt nicht so in Akkutechnik und in Kabeltechnik. Da bin ich jetzt ein bisschen weniger kritisch, sagen wir es mal so. Sie haben jeweils einen MFI-zertifizierten Blitz vorgestellt für das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max. der auch nativ vom System unterstützt wird. Das war ja auch eine Erweiterung vom MFI-Programm, dass jetzt auch externe Blitze dementsprechend supported werden. Und laut eigener Aussage von Anker ist Anker der erste Hersteller, der dieses Ding auf den Markt gebracht hat. Es gab auch einige andere Hersteller, die schon was angekündigt haben, aber noch nicht am Start sind. Und sie sind jetzt ganz weit vorne mit dabei. Das Ding hat auch einen eingebauten Akku. Das Ding wird über den Lightning-Port aufgeladen. Der Akku soll angeblich 10.000 Auslösungen halten, also 10.000 Blitzauslösungen. Also das wird wahrscheinlich für einige Fotografen sehr lange halten. Ja, Preis ist jetzt noch nicht genannt worden, so viel wie ich weiß. Man geht davon aus, dass das Ding bei 39 US-Dollar liegen wird. Das waren jetzt die Spekulationen, die man herauslesen konnte. Aber ein genauer Preis wurde so noch nicht genannt. Ja, interessant. Und mir war jetzt gar nicht so bewusst, dass das MFI-Programm erweitert worden ist für externe oder für externe Blitzgeräte. Ja.
Also war mir jetzt auch nicht bekannt, ob man natürlich da ja einen externen Blitz jetzt unbedingt mit, ja okay, externe Linsen ist auch so ein Diskussionsthema, aber
ja. Ja, schaden kann es nicht, sagen wir es mal so. Und es gibt bestimmt
Situationen. Er wird besser sein wahrscheinlich, oder ich hoffe, er ist besser als der integrierte Blitz.
Davon ist auszugehen.
Vor allem, weil du halt auch da mit der Distanz zur Kamera einfach arbeiten kannst. Und ja, vielleicht auch die Möglichkeit hast, je nachdem, Diffusor oder sowas, ja, keine Ahnung, wäre auch nochmal eine Idee. Aber wenn ich doch, okay, der Preis ist natürlich schon nicht schlecht, ja. Wenn man mal guckt, was normalerweise ein Blitz durchaus kosten kann für ein Fotoapparat. Wobei man da auch allerdings über ein bisschen mehr oder andere Technik dann spricht, ja, oder auch Qualität, je nachdem, ja, wie viel man dann bereit ist auszugeben. Ja, wer Spaß dran hat und eventuell auch dann die Möglichkeit hat, vernünftig mit dem Blitz dann auch zu arbeiten, ja, weil in der Hand gehalten, denke ich mal, macht es auch wenig Sinn, ja. Ja, da ist halt die Frage, muss man dann mit dem iPhone noch fotografieren? Oder tut's dann, oder würde dann vielleicht was anderes nicht mehr Sinn machen, was dann natürlich auch wieder mehr Geld kostet, ja. Und dann auch erstmal da sein muss und vielleicht nur einmal im Jahr benutzt wird, okay, klar, da haben wir auch schon wieder die Argumente, aber ja, bei so Zubehör tue ich mir halt immer schwierig.
Ja, ja, aber es gibt gerade auch viele YouTuber, die sehr, sehr viel mit dem iPhone hantieren und das als Videosystem nehmen. Gerade fürs Vlogging ist natürlich so ein iPhone interessant in Kombination mit,
ja,
mit einem Gimbal und so weiter und so fort.
Aber da macht doch ein Blitz nicht unbedingt Sinn.
Nee, da macht kein Blitz Sinn, aber ich wollte nur sagen, dass dieses iPhone in viele Bereiche vorgedrungen ist, gerade als Videograf und auch als Fotograf, wo vor ein paar Jahren nicht dran zu denken war. Ja, kann sein. Es gibt so viele Zubehörprodukte in dem Bereich und da kann man schon eine Menge rausholen. Ob jetzt ein Blitz effektiv so viel Sinn macht, das muss man halt sehen. Und sicherlich gibt es dann auch noch, wie gesagt, wenn die Konkurrenz auf dem Markt ist, von Anker, wahrscheinlich auch noch Qualitätsstufen der verschiedenen Hersteller und da wird sich wahrscheinlich dann auch noch die Spreu vom Weizen trennen, wie gut wirklich der Ankerblitz ist und wie gut wirklich der Blitz vom Marktbegleiter ist. Da wird sich dann wahrscheinlich noch viel herauskristallisieren, wo dann die Stärken oder Schwächen liegen der jeweiligen Produkte. Und man muss ja immer noch dazu sagen, es ist ein Ankerprodukt. es ist jetzt kein High-End-Premium-Produkt, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Die sind ja nicht gerade im Premium-Segment unterwegs. Das wissen wir ja alle. Ja. Ja gut, aber jedenfalls interessant. Und mich hat es wieder ein bisschen überrascht, dass MFI, dass es da MFI-zertifizierte Blitze gibt. War mir vorher gar nicht bewusst. Interessant.
Ja, vor allem halt dann auch über Lightning aufladbar. Ja, das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Ne? In der Regel hast du ja eigentlich einen USB-Anschluss an den Geräten zum Aufladen. Also Lightning ist auf jeden Fall auch schon mal ein schönes Feature, was du hast, weil ja, du kannst dann mit deinem Ladekabel vom Telefon kannst du im Prinzip arbeiten. Ne?
Ja, es muss ja auch über den Lightning-Port verbunden sein, damit die Auslösung erfolgt. Das ist ja auch wichtig. Und damit kann man es dann gleichzeitig dann auch aufladen. Also sowohl der Auslösevorgang
als auch der Ladevorgang. Aber wird das über das Telefon geladen?
Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, ob das so ist. Aber
weil ansonsten, wenn du ja nur den Mail-Stecker dran hast vom Lightning, der passt ja nicht in dein Ladegerät. Wenn, dann müsste der ja noch eine zusätzliche Lightning-Ladebuchse haben im Prinzip.
Ja. Ja, gut, oder die müssen spezielles. Warte mal, wie sieht denn jetzt zwei Bindungsgerät? Bringst du mich ganz durcheinander da? Ja, du müsstest ein Kabel haben mit beidseitigen Mail-Stecker. Beides Lightning. Muss ja sowieso sein.
Ja, du schließt den ja bei Lightning an dein iPhone an.
Genau, das muss beide Stecker sein. Am Blitzgerät muss ein Stecker sein.
Genau.
Also und am iPhone-Kabel muss auch ein Stecker sein. Also musst du ein Lightning-Kabel haben, um die Verbindung herzustellen, beidseitig mit Stecker.
Wenn also es nicht fest eingebaut ist und du hast noch mal eine Lightning-Buchse oder so dran. Also ich kenne das Gerät jetzt nicht, ja. Also von
daher,
keine Ahnung. Schön wäre es natürlich, du hättest ein Kabel, was du abnehmen kannst und das wäre Lightning.
Ja.
Weil dann hättest du nur eine Buchse quasi am Telefon, ja, und könntest darüber dann das machen. Geil wäre es natürlich,
jetzt
wenn
du es
gleichzeitig aufladen könntest über das iPhone, aber dann hast du
halt. Ich habe jetzt hier das Bild offen, das ist fest verbaut. Das Datenkabel ist fest verbaut, fest verlötet oder fest vergossen, wie man so schön sagt. Und dann wird das dementsprechend mit dem iPhone verbunden und darüber laufen die Daten. Und oberhalb des vergossenen Steckers ist nochmal eine Buchse.
Ah, okay.
Das hätte man auch anders lösen können. Aber okay, finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil ich bin kein Freund von fest vergossenen Kabeln, ehrlich gesagt. Weil
ich auch nicht unbedingt, aber
wenn du einen Kabelbruch hast in irgendeiner Weise,
ein paar Cent gespart haben,
dann stehst du dumm da.
Ja.
Ja, finde ich jetzt nicht so schön.
Dann kannst du es eigentlich wegwerfen, ne?
So ist es. Genauso eine Sache wie Kopfhörer mit fest vergossenen Kopfhörerkabel ist nach meiner Meinung auch sehr, sehr negativ.
Ja, da ist halt immer die Frage, in welchem Preissegment bist du unterwegs. Ja.
Ja.
Wobei, da gibt es auch wieder Hersteller, wo du sagst, okay, die verlangen da auch schon Geld, ja, aber es sind trotzdem feste Kabel. Ja. Habe ich auch zuletzt gerade wieder gesehen. Ja. Stimmt, ja, ist so ein Ding. Hätte ich mir früher auch nicht unbedingt Gedanken drüber gemacht. Und bin auch erst quasi auf dieses Thema gekommen, als ich mir damals meine Studio-Kopfhörer gekauft habe. Weil die haben die nicht. Und da kannst du auch links und rechts das Kabel anschließen, je nachdem, wie du halt das Kabel dann auch von deinem Kopf oder zum Gerät hin halt haben willst, auf welcher Seite. Und wie gesagt, abnehmbar, ja, relativ günstig zu ersetzen, also für den Preis im Vergleich zu den Kopfhörern relativ günstig zu ersetzen. Natürlich dann auch da die Möglichkeit, sogar bei dem Kabel vom Anschluss her über zwei verschiedene Klinkengrößen zu arbeiten, alle ohne Adapter, was eigentlich auch eine schöne Lösung ist. In dem Studio-Bereich vielleicht nicht so sinnvoll, weil du da normalerweise ja den, wie viele Millimeter sind das?
6,1 oder 6,
ich weiß es jetzt nicht.
Also eine 6 steht auf jeden Fall davor.
Ja, genau, weil damit arbeitest du ja in der Regel im Studio-Bereich.
Ja.
Und wie gesagt, da ein Kabel nochmal mit 3,8 oder was das ist zu haben, keine Ahnung, ob das Sinn macht. Macht natürlich dann Sinn, wenn du damit zum Beispiel mit deinem Telefon, was noch eine Klinke hat, hören willst. Inwieweit es dann natürlich dann auch wieder Sinn macht, da einen Studio-Kopfhörer dran zu haben, ist eine andere Frage. Aber wenn man es kann.
Genau. Wenn man es kann.
Genau.
So. Ja. Und dann kam heute ganz, ganz, ganz frisch auf den Tisch der Gerüchteküche. Wir müssen uns jetzt wirklich in der Gerüchteküche bedienen, weil die Themenlage ist ein bisschen schwach im Moment. Aber okay, es gab Spekulationen über ein Spiele-MacBook oder sogar ein iMac Pro speziell für Gamer. Und das Ding soll angeblich auf der WWDC 2020, also dieses Jahr, vorgestellt werden.
Mal wieder,
ja.
Also ich meine Spiele-Fokus mal wieder. Also Apple hat das noch Mal, wo ich sagen würde, wo sie es jetzt wirklich hingekriegt haben, nicht blamiert haben im Spielbereich, ist mit Apple Arcade.
Ja.
Und das ist auch gerade über die Feiertage in vielen Publikationen, sei es jetzt online oder sogar teilweise Print, sehr lobend, ja, und auch als eine der Services der Spiele für letztes Jahr immer mal wieder erwähnt worden, ist einfach Apple Arcade, weil Bang for the Buck, ja, einfach top ist, ja, die Qualität der Spiele, gerade für iOS halt, was Apple Arcade ist, auch wirklich gut ist. Ja, wie gesagt, wurde viel jetzt lobend erwähnt nochmal, jetzt zum Jahresabschluss. Auch von einigen Gaming-News-Seiten. Von daher, das haben sie hingekriegt. Vielleicht, ja, ist das ja auch so ein Ding, ja, wo sie jetzt ein bisschen Momentum, ja, einfach haben und da vielleicht was tun können. Aber ob da jetzt Gaming hat, wäre die richtige.
Ja. Also wenn wir jetzt Apple Arcade zum jetzigen Zeitpunkt als Grundlage dafür nehmen, dass eventuell ein Spiele-PC oder ein MacBook, was für Spieler geeignet ist, als Grundlage nehmen. Also diese Apple Arcade-Situation ist das im Moment keine Grundlage, weil es sind sehr viele Casual-Games, die gar nicht
einen. Nicht als Grundlage. Ich meine, dass sie halt jetzt vielleicht wirklich das Thema mal ernst nehmen.
Ja, ja, aber dazu müssten sie erstmal das Angebot so weit aufbohren, dass da wirklich auch Spiele reinkommen würden, die einen speziellen Gaming-Rechner benötigen. Da müsste noch viel passieren.
Du weißt natürlich nicht, was sie zur WWDC gerade auch an AAA-Titeln
noch im Köcher haben.
Vielleicht noch aus dem Ärmel schütteln können.
Genau.
Aber sie haben schon öfter gesagt, ja, auch auf einer WWDC, dass sie jetzt verstärkt auch im Bereich Gaming aktiv werden wollen. Ja, und klar, Steam gibt es auch für einen Mac. Es gibt auch Titel, die über Steam für einen Mac kommen. Es gibt Spieleentwickler, die Spiele umgesetzt haben für Mac. Aber das hat sich die letzten Jahre nicht groß angetan. Ja. Und ob sie das Ruder da wirklich rumreißen können, schwierig. Also ich sehe es jetzt nicht unbedingt, weil sie haben sich da ja, auch wenn sie es, wie gesagt, die letzten Jahre ab und zu mal angesprochen haben, da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und es ist schwierig, gerade weil du im Mac-Bereich einmal den Ruf halt weg hast von teuer oder von überteuert, den nach wie vor hast, den Ruf. Gerade im Gaming-Bereich und wie gesagt, das Gaming-Angebot im Prinzip für einen Mac nicht gerade der Rede wert ist. Ja. Und ob sie das...
Also da müsste sich halt die Situation von Apple Arcade drastisch ändern, nach meiner Meinung.
Dass das auch nicht unbedingt Apple Arcade jetzt, wobei es wäre natürlich schon geil, wenn du AAA-Titel in deinem Apple Arcade-Preis einfach mit drin hättest, ja. Weil das wäre dann auch wieder ein anderes Argument, dass du dann sagst, okay, für einen Apple Arcade-Preis, der wahrscheinlich dann auf dem Mac ein bisschen anders liegen würde als bei iOS, hättest du aber, keine Ahnung, jeden Monat einen AAA-Titel drin, ja, der normalerweise 60 Euro kostet, ja, den hast du im Abo-Preis mit drin. Wäre vielleicht nochmal ein Ding, aber... Wie will Apple die Entwickler damit ins Boot holen, außer sie würde mit Cash um sich werfen? Ja, es wird schwierig. Es wird echt schwierig.
Und das Problem, was ich auch sehe, sie haben hier explizit sich auf zwei Geräte bezogen. Also beides im Endeffekt All-in-One-Geräte, wo man nichts aufrüsten kann. iMac Pro und MacBook Pro, also das soll so die Grundlage sein. Darauf sollen diese beiden Geräte aufbauen. Und wir wissen ja, dass Gamer gerne mal aufrüsten. Also so
diese wobei gerade im Gaming-Laptop-Bereich hast du die Problematik auch in der Windows-Welt.
Da
beziehungsweise hast du das auch. Da noch nicht mal so. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen Hersteller, der auch gerade im Gaming-Laptop-Bereich auf eine eGPU setzt.
Da Razer hat da einiges am Start.
Genau,
ja.
Razer, genau, ja. Hat da einiges am Start. Was auch, oder wo sie auch ihre Nische gefunden haben. Preistechnisch sitzen die da natürlich auch wieder so ein Ding, wo Apple sagen könnte, in dem Bereich können wir, was Hardware betrifft, locker mithalten. Die Frage ist halt, ja, wir sind halt bei Apple in der AMD-Welt gefangen und nach wie vor gerade im Gaming-Bereich ist Nvidia auch mit der 2080 Ti, RTX etc., auch was das ganze Raytracing jetzt betrifft, hat da einfach die Nase vorne. Inwieweit würde es Sinn machen, wie gesagt, da halt auf AMD-Technik zu setzen, wobei du natürlich auch nicht weißt, wenn sie wirklich was bringen würden, inwieweit sie da mit AMD natürlich im Boot sitzen und da eventuell natürlich vielleicht schon was wissen, ja, was auch gerüchtetechnisch eventuell noch nichts nach außen gedrungen ist von AMD. Ja, da kann ja auch natürlich noch was in der Pipeline stecken, wo Apple vielleicht Zugriff drauf hätte vor anderen. Ja, weiß man nicht, wäre eine Idee. Aber auch das ist ein Ding, wo viele Entwickler im Prinzip mit Nvidia verheiratet sind.
Schwierig. Dann kommt ja noch dazu, es gibt eine Menge an Gaming-Notebooks, da hast du recht. Aber der Markt, nach meiner Meinung, ist ein wesentlich kleinerer Markt, als sich einen normalen, in Anführungsstrichen, normalen Desktop-PC zu holen, wo man dementsprechend ein absolut modulares System hat und die Dinge aufrüsten, umbauen kann, selbst reparieren kann und so weiter. Also der Markt im Gaming-Bereich ist nach meiner Meinung größer als der portable, also der Laptop-Bereich.
Im Desktop-Bereich meinst du jetzt?
Im Gaming-Bereich.
Gerade im PC-Spiele-Bereich hast du natürlich dann auch wieder das Ding, dass es zwar viele gibt, die auf Regallösungen gerne zurückgreifen, weil sie das Selbstschrauben nicht machen wollen, die eventuell bei spezialisierten Händlern kaufen, die die Geräte für jemanden zusammenschrauben. Oder aber, was im trotz allem, ja, und auch trotz dem, was ich ja im Bereich PC und Gaming sage, ist das Selbstschrauben nach wie vor eigentlich so ein kleiner Bereich des Ganzen. Wenn man es in Anführungszeichen richtig machen soll, sollte man den PC auch gerne selbst zusammenschrauben und das ist kein Hexenwerk mehr. Ja, ich habe mir da am Anfang auch zu viele Gedanken gemacht. Es ist wesentlich einfacher. Also wenn man technisch ein bisschen begabt ist, ist es wesentlich einfacher, als man sich denkt. Und auch da, YouTube ist ein Freund. Ja, es gibt so viele hervorragende Videos zu dem Thema Bereich PC bauen oder auch gerade Gaming-PC bauen. Da kann man sich viel, viel, viel angucken. Und wie gesagt, man muss da ja auch noch nicht mal löten. Ja. Von daher, es reicht ein Schraubendreher. Ja, da kann man nicht viel, also man kann viel kaputt machen, klar.
Ja,
aber wenn man ein bisschen basteln gewöhnt ist, ja, dann kann man sich auch einen Gaming-PC zusammenbauen. Man muss da ja nicht gerade mit irgendwelchen Mikro-PC-Lösungen oder Konsolengrößen rumschrauben. Ja. Das muss ja am Anfang nicht unbedingt sein, dass man da auf kleinsten Raum mit der Technik arbeitet und da dann auch ein Problem kriegt mit der Kabelführung, ja, und da am besten mit Kastenkabeln arbeitet, weil die Standardkabel viel zu lang sind, ja, da muss man sich natürlich vorher ein bisschen Gedanken drum machen. Aber ja, nicht umsonst gibt es die vielen Online-Händler, die halt auch solche Systeme quasi küchenfertig verkaufen. Die natürlich da ihren einen oder anderen Bug auch machen wollen, weil da auch dann, wie gesagt, berechtigt, ja, weil da ja doch viel, wie beim Autokauf auch, ja, du kannst ja bis auf die einzelne Schraube fast im Prinzip ja deinen Gaming-PC zusammenstellen. Und da ist halt viel Kasten dann auch teilweise mit dabei, wenn man nicht von der Stange kauft. Und da ist es meiner Meinung nach auch berechtigt, ja, wenn dann so ein bestelltes System ein paar Euro teurer ist als selbstgeschraubt. Ja. Ist halt so.
Ja. Ja, klar, ist halt so.
Da wie gesagt, hast du halt auch nochmal die Preisdifferenz dann einfach zum Apple-System, was dann auch wieder ließ überrascht, weil du kaufst ja da ja auch nicht deine Einzelteile, ja, sondern du kriegst ja ein Komplettsystem verkauft. Von daher, aber ich kann, ja, ich tue mir es gerade im Gaming-Bereich mit der Grafikkarte ein bisschen schwer. Apple ist da mit AMD einfach verheiratet. Ich sehe es da noch nicht so.
Ja. Ja, und ich sehe es auch persönlich sehr als sehr schwer an, dass Apple in diesem Gaming-Bereich überhaupt Fuß fassen kann. Weil das doch ein Bereich ist, der erstens mal sehr schwierig ist, der auch sehr geprägt ist von gewachsenen Strukturen, die existieren. Ich glaube, das ist ein schwieriges Unterfangen.
Also die können, wenn sie preislich für das, was sie an Hardware bieten, weil guck dir mal an, was ein Corsair One zum Beispiel kostet, ja. Ist ja auch ein Fertig-Gaming-PC, den du für Schweine viel Geld kaufst, die aber kastenmäßig mit einem meiner Meinung nach schön gelösten Problem oder was die Lüftung oder die Kühlung des Systems betrifft, eine schöne Lösung für dieses kompakte Gehäuse gefunden haben, mit Wasserkühlung für CPU und GPU, die damit wirklich ja doch gute Hardware arbeiten, wo das System aufgrund des Designs einfach auch Geld kostet. In dem Bereich könnte Apple über die Hardware schon was drehen, auch preistechnisch. Das Problem ist einfach OS und Angebot von Software. Also in dem Bereich dann halt von Spielen. Du brauchst einfach die Entwickler, die für dich dann auch die Software anbieten. Willst du dann mit Steam zusammenarbeiten, dass du über Steam als Plattform die Entwickler dazu auch kriegst, dann entsprechend ihre Software auch für Mac bereitzustellen und das dann über die Steam-Plattform verkaufen, dann hast du wieder das Problem, dass du mit Steam eine Plattform dir ins Boot holst, die ihr eigenes Geld verdienen will. Du hast ja keinen Einfluss drauf. Oder willst du den Entwickler dann über oder die Distribution der Spiele über den App Store machen? Dann hast du wieder das Problem, dass die Spieler im Prinzip nicht eine weitere Plattform haben wollen, über diese Spiele kaufen, weil sie einfach vom PC her gewohnt sind. Ja, was ja auch aufgebrochen wird, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über Epic, ja, teilweise Ubisoft, ja, mit ihrem Store oder Origin, wo du jetzt auch die Problematik hast, dass es mehrere App-Stores einfach gibt, neben oder Spieleplattformen gibt, die versuchen ihr eigenes Süppchen zu kochen, neben Steam, ja, wo auch viele Spiele nicht zufrieden damit sind, mit Exklusivitäten über Epic, ja, zum Beispiel gerade. Will Apple dann mit ihrem App-Store oder meinen sie, die Möglichkeit zu haben, über ihren App-Store da quasi Steam-Konkurrenz machen zu können mit einem entsprechenden Angebot, dann zum Beispiel Arcade für Mac-Spiele, ja. Wie holen sie aber die Entwickler mit ins Boot? Das ist die Frage. Weil Hardware können sie bauen.
Ja, aber Hardware können sie generell bauen, das ist richtig, aber wenn ich mir auch die Produktzyklen von Apple-Produkten angucke und die Produktzyklen von Grafikkarten bei Nvidia, ja, okay, aber oder wie sich das dreht.
Die Problematik hast du im Windows-Bereich genauso. Wie gesagt, klar, selbst Schrauber haben die Problematik in dem Sinne nicht, weil sie ihre Geräte entweder dann, wenn es soweit ist und eine 2080 gerade neu kommt, ja, dann einfach, wenn sie das nötige Kleingeld haben, sich da einen neuen Gaming-PC zusammenbauen. Aber das ist ja auch nicht das Gros, ja, der PC-Spiele. Und wenn man sich wirklich mal die Fertigsysteme anguckt, wie sie gerade Corsair zum Beispiel mit dem One anbietet, machst du da auch nicht einfach ein Grafikkarten-Update. Das funktioniert einfach nicht. Von daher, solange sie dem großen Trend zumindest mal relativ zügig mitarbeiten und was sie auch mit einem iMac könnten, wobei ich das jetzt eigentlich nicht gerade die beste Lösung finde für einen Gaming-PC. Und im Laptop-Bereich hast du die Problematik ja bei den Windows-Herstellern auch. Du kannst im Prinzip bei einem hübsch designten Gaming-Laptop auch nicht einfach die Grafikkarten austauschen. Ja. Von daher sehe ich jetzt die Problematik nicht unbedingt. Die Problematik an sich ist eher, zu welchem Preis würde Apple das anbieten können und wäre es nach wie vor AMD.
Da gab es preislich, wo du gerade beim Thema Preis bist, gab es auch schon Gerüchte, die Geräte sollen um 5.000 US-Dollar liegen. Das war so die spekulierte Zahl.
Das ist natürlich das obere Ende. Da müsste natürlich dann schon State of the Art drin sein.
Ja.
Was für einen Gamer bedeutet, du hast entweder ein System wie ein Corsair One, dass du wirklich komplett auf Wasserkühlung gehen kannst, ein leises System, was du auch direkt auf dem Schreibtisch stehen kannst, was wirklich leise arbeitet, ja, für einen Gaming-PC unter Volllast, ja, mit einer 2080 zum Beispiel. Und das Ding immer noch leise ist. Wobei 5.000 auch dafür eigentlich schon zu viel Geld wäre. Oder sagen wir mal, am obersten Ende ja, der Skala angesiedelt ist. Und das ist so sehr Nische, ja, das würde im Prinzip eigentlich keiner ausgeben, ja, für einen Gaming-PC. Nicht, wenn er ihn nicht kastenmäßig selbst zusammenschraubt, ja. Und selbst dann brauchst du den Betrag nicht ausgeben. Gaming-Laptop ist nochmal eine andere Ansage, ja, weil das ja auch gerade wieder von der Technik her viel Hightech auf engstem Raum ist. Ja, da hast du ganz andere Probleme, die du lösen musst. Aber selbst da viel Glück. Ja.
Gut.
Da werden sie keine Stückzahlen verkaufen. Ja.
Das vermute ich auch nicht. War ja von Anfang an meine Befürchtung. Das Problem, was ich auch sehe, oder nicht das Problem, sie können natürlich auch den Weg einschlagen, den Razer bei den Notebooks einschlägt teilweise, dass sie über eine eGPU gehen. Also dass das quasi, dass sie die Leistung quasi extern legen und dass man da dann halt eine Art modulares System draus macht.
Zumindest mal als Upgrade-Weg für neue Grafikkartengenerationen. Ja.
Genau, das wäre, dass man ein Gehäuse nimmt, wo man von vornherein sagt, okay, man orientiert sich so ein bisschen an den Mac Pro, man nimmt ein Gehäuse, was man also eine eGPU, die man öffnen kann und kann dann dementsprechend dort die Grafikkarten aktualisieren, dass das vielleicht der Weg ist. Man nimmt quasi einen Standard MacBook Pro in irgendeiner Standard-Ausstattungsvariante und sobald man die externe Box anschließt, hat man dann aus dieser ganzen Geschichte ein Gaming-Set gemacht oder eine Gaming-Station, wie man das auch nennen mag. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die mir jetzt spontan dazu einfällt.
Ja, du hast aber wieder das andere Problem, du kaufst dir ja einen Laptop, weil du auch mobil damit spielen willst. Also die Standard-Grafikleistung darf nicht scheiße sein. Der muss eine vernünftige Grafikleistung haben, um mobil spielen zu können und da auch noch eine Akkuleistung bringen, die okay ist. Ja, nicht hervorragend, weil Grafik, ja, Power, ja, braucht einfach Akku, ja. Aber sie sollte immer noch über 5 Minuten ja, mal was, oder sollte man damit zocken können, auch wenn man nur mit dem Akku unterwegs ist. Und wie gesagt, die Grafikleistung sollte da auch nicht hier irgendwie Lego-Grafik sein, ja, die du dann hast unterwegs. Das sollte auch funktionieren, dass du dann zu Hause nochmal mehr Grafikpower über eine eGPU-Lösung machst, okay. Ja, du kostet ja auch nochmal Geld. Da willst du natürlich auch entsprechend mehr Power haben, ja, vielleicht auch in 4K. Eventuell vernünftige Werte erzielen können. Wobei 4K Gaming erschließt sich mir nach wie vor nicht. Ja. WQHD ist, denke ich mal, oder sagen wir mal 2K, ja, ist momentan für mich immer noch nach wie vor der Sweet Spot. Mit einer vernünftigen, oder wenn du wirklich auch mit einer 2080 in WQHD oder in 2K mit Max Settings und 144 zum Beispiel ist top. Ja, du musst da nicht in 4K spielen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem sollte der Gaming-Laptop unterwegs, wie gesagt, gut funktionieren. Zu Hause nochmal eine eGPU ist eine andere Sache. Gerade in der Kombination, da viel Geld für ausgeben, ist okay. Ja, wer sich's leisten kann, soll es gerne machen. Aber für einen Gaming-PC 5000 Ocken ausrufen, das ist übertrieben. Ja.
Ja.
Das ist definitiv übertrieben, wenn es die Hälfte, wie gesagt, definitiv tut. Ja.
Mhm.
Oder sagen wir mal, ja. Die Hälfte, ja, doch, ungefähr die Hälfte, müsstest du eigentlich einen guten PC zusammenschrauben können zurzeit. Selbst mit einer 2080, wie liegt denn die momentan Straßenpreis? Keine Ahnung. Können ein Tausender sein, hä?
Keine Ahnung, aber könnte hinkommen. Ja, ja. bin jetzt nicht so im Gaming-Bereich. Da, du bist ja unser Spieler hier.
Ja, 2080 ist, ja, also das ist jenseits. Ich habe ja eine 1080 Ti bei mir drin. Und die 2080 Ti, die dürfte momentan, also ich habe keine Ahnung, wie die preislich liegt, aber ich denke mal so um 1000er. Wenn ich gerade irgendwie stockmäßig was haben willst, könntest du schon liegen. Ja? Und das ist plus die CPU nochmal, eine 99 vielleicht. Nee. Da, oh, da, ja. Das sprengt mein Budget momentan für einen neuen PC definitiv. Und ich bin mit meinem nach wie vor noch gut unterwegs. Ja,
ja gut. Aber letztendlich, an dem Gerücht kann schon was dran sein. Man muss halt gucken, wie Apple das Gesamtpaket streckt und was sie als Plattform mit ins Boot holen. Schauen wir mal. Was mich auch so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass aus sehr vielen Bereichen, sie haben ja auch Quellen genannt, also die Economic Daily hat auch Quellen genannt, woher das kommt mit dem Gaming-PC. Das war einmal die Firma Quanta, ist ein Auftragsfertiger für Apple. Mhm. TSMC ist auch ein Auftragsfertiger. Mhm. Delta ebenso und Lite-On ebenso. Also das sind die Quellen, die genannt worden sind, woher das Ganze stammt. Von daher, wenn wir jetzt hier eine Angabe von 4 Quellen haben, woher die Gerüchte kommen.
Pippin?
Das war doch auch mal eine Spielekonsole.
Ja.
Ja.
Dass sie vielleicht sowas machen wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Microsoft und Sony gehen wollen.
Glaube ich nicht. Weil es hat sich, die haben sich ja dann explizit auf diese beiden All-in-One-Systeme bezogen, iMac und MacBook Pro.
Aber ein PC-Spieler wird sich keinen iMac kaufen als Gaming-Maschine.
Ja, das bezweifle ich auch. Also das wird sehr schwierig, dort Marktanteile.
Es gibt im PC-Spielbereich ein, zwei Anbieter, die auch was wie ein iMac anbieten. Die da allerdings auf Standard-Komponenten setzen zum Großteil und entsprechend vom Gehäuse her der Monitor einfach aufträgt, ja, um es mal so zu sagen.
Ja, ja.
Aber das ist auch Nische ohne Ende, ja, weil das ist kein Produkt, was ich, sagen wir mal, der normale PC-Spieler unter einem Gaming-PC vorstellt. Ja.
Wenn jetzt in der Gerüchteküche gestanden hätte, das Ding sieht ähnlich aus wie der aktuelle Mac Pro, auf modular, aufschraubbar oder aufklappbar, dann hätte ich dem Ganzen mehr.
Nee,
also, ja, wäre das plausibler gewesen.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in dem Bereich Gaming-PC, wenn Apple da wirklich Interesse dran hat, und okay, allein vom Engineering kann ich mir das einfach nicht vorstellen, weil sie jetzt gerade den Mac Pro vorgestellt haben, aber dass sie da eventuell was machen könnten, ja, wie zum Beispiel den Corsair One. Da das in Aluminium Apple Design, ja. Auch eventuell zu einem wirklich hohen Preis, ja. Der würde seine Käufer definitiv finden können, wenn man halt wüsste, ja, dass da entsprechend auch die Titel einfach für macOS kommen.
Ja, ja, klar.
Und das ist eigentlich für mich noch das größere oder die größere Hürde als Hardware. Weil Hardware kann Apple. Das Problem ist Spiele.
Ist Hardware kann Apple. Aber ob sie das auch richtig umsetzen? Deswegen meine ich ja, sie könnten ja die Kompetenz, die sie sich im Mac Pro ja zusammen designt haben, sprich auch die Lüftertechnologie, ja, die ja hervorragend sein soll,
der
umsetzen.
Der Einstiegspreis ist einfach viel zu teuer.
Naja, sie müssen ja nicht auf eine Xenon-Technologie setzen. Das ist ja auch für Spiele unrelevant.
Aber ich meine, den Preis, den du genannt hast, $5,000, das ist einfach viel zu viel.
Ja, Geld. Okay. Ja,
das ist für ein Gaming-PC zu viel Geld. Ich wüsste nicht, wo die Technik irgendwo herkommen soll, die den Preis rechtfertigen soll.
Ja, das war ja auch nur eine Spekulation, die sie da gemutmaßt haben.
Nee, für ein Gaming-PC von Apple ist das viel, 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 viel zu viel Geld.
Ja.
Klar, es ist Apple, aber das ist, selbst wenn du dich, wie gesagt, an einem Preis von einem sehr gut ausgestatteten Corsair One orientieren würdest, sind $5,000 zu viel. Wie liegt denn der Corsair One momentan? Je nachdem, zwischen so um die 2,5 vielleicht, ne?
keine Ahnung, ich weiß, dass es ihn gibt und ich habe mir das Ding auch schon mal angeguckt, aber Preise kann ich dir nicht sagen.
Also ich finde das eigentlich für ein Fertig-PC-System mit dem, was er bietet, wie gesagt, es ist ja GPU und CPU wassergekühlt in einem wirklich kompakten Gehäuse, finde ich den sehr gelungen, aber preislich ist das auch wieder eine Ansage. Ah, hier. Ach, das ist der kleine. Warte mal. Der i164 mit einer 2080 Ti, mit einer mit einem i9-9900, mit einer 69 GB M2 und einer 2 TB HDD mit 32 GB Speicher, 3.900 Euro.
Ja, das ist...
Das ist schon eine sportliche Ansage. Das würde ich zum Beispiel für das System auch nie ausgeben wollen. Den kriegst du auch um einiges günstiger selbst geschraubt. Das muss man auch sagen. Natürlich jetzt nicht in so einem kompakten Gehäuse mit der Wasserkühlung. Das wird ein bisschen schwierig. Aber selbst da hast du oder kannst du annähernd hinkommen, was die Größe betrifft.
Ja, und das Problem, oder nicht das Problem, sondern der Vorteil ist, du hast halt, wie du es eben sagtest, ein kompaktes Gehäuse und hast ein fertiges System und musst dich über
da musst du dich um nichts kümmern.
Ja? Musst dich um nichts kümmern, anschließen, Software drauf und das Ding ist fertig und läuft. Im optimalsten Fall sollte es dann noch laufen, ja. Und das ist ja wohl auch so die Text, die auf dem Ding liegt, sage ich jetzt mal. Die Sexiness des kleinen Gehäuses und alles ist startklar, ganz klar. Aber den Bonus hätte Apple natürlich auch. Ja? Du hast dann ein fertiges System ohne große Probleme.
Aber ja, klar, du hast nur das Problem OS 10 Spieleangebot.
Ja, klar. Und das AMD-Problem, was noch existiert. Ja,
und du hast auch das Problem, selbst wenn du auf der WWDC 2-3 große Titel zeigen würdest, wie geht's weiter?
Ja.
Du müsstest ja irgendwie dem Interessenten zeigen können, dass es nicht nur diese drei Titel sind, sondern dass es wirklich hier bang, 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 bang. Ja, jeder große Titel, der für einen PC jetzt kommt, kommt auch für uns. Ja. Oder kommt auch für einen Mac. Weil ansonsten
ja, du musst würde ich
diese Investition nicht tätigen.
Ja. Du musst dem Gamer ja irgendwo auch einen Benefit geben. Warum sollen sie jetzt zu uns kommen? Warum sollen sie jetzt die Plattform wechseln? Das muss ja in irgendeiner Weise
du kriegst Design und Hardware von Apple. Ja,
das ist
ja schon ein Argument. Ja. Nur, die, wie gesagt,
das mag für uns ein Argument sein, aber für einen Gamer ist das nicht, ist denen auch eigentlich auch scheißegal, ob der auf einen Windows-PC arbeitet oder auf einem Mac-PC, weil die Gamer sind ja eigentlich konditioniert, mit Windows zu arbeiten und mit Windows-kompatiblen Geräten zu arbeiten. Ich glaube, in der Gamer-Szene ist Apple, denen ist das scheißegal. Der Apple-Bereich.
Dem Gamer ist es im Prinzip scheißegal, welches OS da läuft.
Das Ding soll stabil funktionieren und es soll schnell laufen. Spiele
müssen laufen und am besten ist es Steam. Ja. Nicht umsonst hatten wir vor Jahren mal die Gerüchte über SteamOS.
Ja, so sieht's aus.
Steambox war auch so ein Thema. Von daher, wie gesagt, lange, lange Jahre war Gaming Steam. Oder es hat sich dazu entwickelt, dass im Prinzip Gaming Steam ist. Kann man drüber diskutieren, ja, würde ich auch gerne. Vor allem bin ich ein Freund von Epic, ich bin ein Freund vom Ubisoft, ich bin ein Freund von Origin, weil einfach Konkurrenz meiner Meinung nach dem Ganzen gut tut. Klar hätte ich auch gerne nur eine Bibliothek, ja, in der ich meine Spiele habe, nur, wie gesagt, mehr Läden tun dem Ganzen meiner Meinung nach eigentlich gut. Exklusivität ist ein ganz anderes Thema, ja. Kann man auch drüber diskutieren. Aber im Prinzip, die letzten Jahre gefühlt, Gaming auf dem PC war Steam. Microsoft Store, bis auf die eigenen Titel eigentlich auch ferner liefen. Von daher Gaming Steam und dem Spieler ist es da wurscht, ja, im Prinzip, welches OS drunter liegt. Ja.
Ja.
Es muss halt nur funktionieren. Das ist ja auch gerade der Vorteil, den du im Konsolenbereich hast, ja. Spiel starten, scheißegal, ja. Hauptsache es geht. Da hast du ja auch wieder die Problematik mit Exklusivtiteln, Microsoft, Sony, ja. Je nachdem, was willst du dann auf welcher Plattform. Wie gesagt, Apple könnte, denke ich mal, wenn sie sich wenn sie sich leistungstechnisch in den Regionen bewegen würden, wie jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei Corsair, in dem Bereich, da könnten die auch ähnliche Preise verlangen. Ja, mit dem Apple-Logo drauf, wie gesagt, entsprechend der Technik drin, könnte man für das Geld, denke ich mal, auch ein paar Units bewegen. Das Problem ist halt einfach OS 10 und welche Garantie hast du, dass da nicht nur jetzt der neue Tomb Raider dafür kommt, sondern halt auch noch alle anderen Sachen.
Ja, genau. So ist es. Ja. Das ist das Problem. Und wenn sowas kommen sollte, da hat Apple einiges zu tun, diese Probleme aus dem Weg zu räumen.
Die haben auf jeden Fall viel, viel, viel Arbeit damit, mir als Spieler zu erklären, warum ich mich für einen Spiele-PC von oder einen Spielerechner von Apple entscheiden sollte.
Ja. So sehe ich das auch.
Und ich habe schon als Windows oder als PC-Spieler schon ein Problem, mir ein Corsair One schön zu reden für das Geld. warum sollte ich mir dann einen von Apple kaufen, wo ich noch nicht mal weiß, dass ich alles, was in Steam verfügbar ist, auch da spielen kann? Oder Epic, ja. Oder Origin. Oder Ubisoft, ja.
Ja. So ist es. Hm. Muss man gucken. Da können wir jetzt im Moment auch nicht großartig noch mehr spekulieren, bringt ja nichts. Da drehen wir uns im Moment auch im Kreis. Und ich denke.
Also, ich würde es mir definitiv wünschen, dass Apple was machen würde. Auch wenn man jetzt mal anguckt, die letzten oder Gerüchte, die man ja auch gerade in Bezug auf den Xbox-Nachfolger bzw. die PS5 gehört hat, auch gerade was das Design jetzt der Xbox betrifft, ja, die ja da ein bisschen in den Tower-Bereich geht und da weg von dem traditionellen Konsolendesign, was man jetzt hatte. Wenn das alles so kommt, ja, letztendlich, ja, wobei kann man ja eigentlich stark davon ausgehen, dann wäre da Apple, denke ich mal, auch gut aufgehoben. Klar, mit dem Xbox-Preis können sie nicht konkurrieren. Es wäre ja dann auch keine Konsole, ja, sondern wahrscheinlich ein Gaming-PC. Vielleicht würde sich der ein oder andere Hersteller dann auch nochmal genötigt fühlen, da designtechnisch ein bisschen was aufzubohren. Aber boah, das wird so schwierig für Apple. Gerade weil sie die letzten paar Mal, wo sie angekündigt haben, aktive oder sich um das Thema Gaming zu kümmern und dann kam nicht viel dabei rum. Ja. Das wird echt schwierig. Aber es ist ja ein Gerücht.
Also von daher. Ja, es ist ein Gerücht und deswegen haben wir das jetzt auch, denke ich, lange genug diskutiert, ne? Und werden da jetzt auch nicht schlauer draus aus unseren Spekulationen, denke ich. Schauen wir mal. Gut. Weil wir haben, denke ich, schon sehr lange darüber
geredet. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, klar, weil es ist ja auch was mir am Herzen liegt, ja, gerade in dem Bereich. Ich würde, wie gesagt, unterm Strich, ich würde mir es wünschen, sie würden mehr Augenmerk auf den ganzen Gaming-Bereich legen. Mhm. Klar, es ist halt jetzt historisch bedingt nicht unbedingt so eine Stärke von Apple.
Ja.
Im iOS-Bereich mit Apple Arcade haben sie gezeigt, dass sie es können. Mhm. Ich hoffe mal, es entwickelt sich da auch entsprechend weiter. Aber ob die im PC-Gaming-Bereich da Fuß fassen können, vor allem, wenn sich auch die Preise nur annähernd irgendwie bestätigen, nee. Hm.
Nee. Gut. Dann lass uns zum nächsten Thema gehen.
Haben wir noch ein Thema oder sind wir schon in der Gadget-Ecke?
Ja, ich hätte zwar noch ein paar Themen mehr notiert, aber das eine Thema, Ausblick ins nächste Jahr. Da sind so ein paar Produkte, die natürlich dringend erwartet werden. Das fassen wir mal ganz schnell zusammen, würde ich sagen. Updates für iMac, da steht dringend was an. iMac Pro zum Beispiel und auch die normalen iMacs, da denke ich, da müsste was passieren 2020. Und ich denke und ich hoffe auch ein Design-Update.
Auch wenn wir uns vielleicht jetzt nochmal festquatschen, meinst du, jetzt wo der Mac Pro da ist, dass der iMac Pro in der Art und Weise noch eine Daseinsberechtigung hat? oder dass vielleicht die iMac-Familie wieder in 1 aufgeht?
Das kann man jetzt schwer sagen, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass der iMac Pro
wird es noch lange machen,
dass er immer noch günstiger ist als der kleinste Mac Pro und gleichzeitig auch ein hochwertiges Display mit drin hat, 5K-Display, ist das, denke ich, noch ein interessantes Gerät.
Ja, nach wobei, wie vor. Das könnte doch auch einfach nach unten durchtropfen.
Also man das könnte, Display zum Beispiel. Ja, man könnte letztendlich, um das Portfolio etwas klarer zu gestalten, einfach nur ein iMac haben und den in verschiedenen Ausstattungsvarianten anbieten, Leistungsklassen, weil es letztendlich von klein bis ganz groß ja auch in der High-End-Klasse ein iMac Pro ergibt.
Ich bin der Meinung, du kannst alles, was mit Servertechnik zu tun hat, beziehungsweise was nicht mit Server, aber was mit hier den Xeon-Prozessoren zu tun hat, kannst du im iMac streichen. Das kannst du im iMac streichen.
Ja.
Brauchst du nicht mehr. Der iMac Pro hat sich doch im Prinzip nur darum so gut verkauft, weil es keine Alternative im Mac Pro-Bereich gab.
Das war von Apple so eine Art Zwischenlösung, die sie da anbieten. Oder
deswegen, du hast jetzt einen vernünftigen Mac Pro und im Prinzip kann es einem Pro doch fast egal sein, was die Hardware kostet. Also fast. Übertrieben, wie gesagt. Gesagt jetzt. Und meiner Meinung nach kann der iMac Pro eigentlich einschlafen. Du kannst einiges an der Technik unten durchtropfen lassen.
Ja.
Beim iMac übernehmen. Gerade das Display, ja, kannst du im iMac machen. Gehst da wieder auf die normalen, bewährten i-Prozessoren, wo du ja auch wirklich einen guten Leistungsbereich hast. Ja, die ja auch, was jetzt Multithreading betrifft, ja, nicht schlecht sind. Ja, beziehungsweise da ja auch stetig ihren nächsten Schritt machen. Und alles, was du in dem anderen Bereich haben willst, hast du einen Mac Pro für.
Wäre sinnvoll, das, denke ich, wieder zusammenzuschrumpfen und den iMac, sagen wir mal, gesund zu schrumpfen. Müsste man sich nochmal genauer damit beschäftigen, inwieweit Xeon-Technik in so einem iMac Pro Sinn macht. Und man hat,
der hat definitiv jetzt gerade Sinn gemacht.
Nur mit dem jetzt Mac hat er Sinn Pro, gemacht.
Der aber jetzt da ist. Brauchst du diese Power im iMac noch? Es wäre halt da interessant zu wissen, inwieweit, klar, du hast dann eventuell, gerade wenn du keine eigene oder andere Display-Technik haben willst oder nicht auf, ja okay, selbst im Multimonitor-Bereich war es im iMac ja relativ gut unterwegs. Aber die Frage wäre jetzt, wie entwickeln sich die iMac-Verkaufs- oder die iMac Pro-Verkaufszahlen jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahren?
Klar, weil jetzt nicht, es wird jetzt nicht jeder in die Hände klatschen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt sofort einen Mac Pro, der sich vor kurzem erst einen iMac Pro gekauft hat. Nein, die werden natürlich erstmal zu Ende ausgelutscht, die Dinger.
Das definitiv nicht. Das
ganz
ist
klar. Die
Frage, würden sie den nochmal durch einen iMac Pro ersetzen oder würden sie gar nicht eher zum Mac Pro greifen? Das ist die Frage.
Das ist die Frage, genau. Ja. Aber sei es drum, der iMac, da erwarte ich quasi, dass dies Jahr ein Update nochmal stattfindet. Oder was heißt nicht nochmal, sondern generell,
generell
auch ein auf jeden Fall kommen, neues Design stattfindet. Also auch gerade, was das Display angeht, Seitenränder
Und so weiter. Wenn du Display-Technik auch mit ins Design reinziehst, okay. Ansonsten denke ich mal, dass ich designtechnisch, was jetzt die Optik einfach des iMacs betrifft, oder so wie er einfach aussieht, dass ich da nicht mehr viel tun würde.
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich vermute mal, die Displayränder müssen, ich setze es einfach mal voraus, dass diese riesen Displayränder kleiner werden müssen, weil da muss was passieren.
Da wird der
schon jahrelang mit unterwegs.
Aber guck doch mal beim MacBook Pro Design, gerade beim 16er jetzt, okay, das Display ist größer geworden, der Rand ist ein bisschen schmäler geworden, aber im Prinzip hast du vom Design her, ist es ja noch sehr ähnlich wie das 15er.
Das unterscheidet sich nur in Kleinigkeiten, genau. Tastaturlayout, Touchbar, Escape-Taste, aber sonst ist es ein recht identisches Gerät.
Hast du da ungefähr noch so die Designsprache fortgeführt? Und das, denke ich mal, wird beim iMac auch der Fall sein.
Ja, das oder sie orientieren Sprung sich.
Machen wie früher, selbst von dem Alu zu dem aktuellen, mit dem abgerundeten hinten. Ich denke, da wird sich groß nichts ändern.
Es könnte natürlich sein, dass sie sich so ein bisschen am XDR-Display orientieren, dass das jetzt auch die neue Designsprache wird. Weil wenn man sich auf die Vergangenheit, wenn man die Vergangenheit in Betracht zieht, Da sah das Thunderbolt-Display ja im Endeffekt ähnlich aus wie ein iMac. Auch vom Standfuß her etc., nur dass es...
Bis auf das Kinn quasi. Ja.
Bis auf die Frontansicht, genau. Und bis auf das... ja, sonst sah der recht gleich aus. Und ich denke, sie könnten sich ein bisschen am XDR-Display orientieren. Gerade auch was den Standfuß angeht und was die Vorderseite angeht letztendlich.
Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass sie unten einfach... Wie gesagt, das Breite, wenn sie das technisch hinkriegen, dass es mehr wie ein Monitor wird. Ja. Also das auf jeden Fall noch machen würden.
Ja. Ja,
definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch bei Apple, wenn sie es technisch umsetzen können, auf ihrer Liste steht, dass sie das beibehalten wollen. Ich denke, und? Die würden schon den Schritt gerne gehen und hier unten auch absägen. Ja, peng.
Genau. Und zum Beispiel, dass sie sich an dem Belüftungssystem orientieren, was im XDR-Gerät oder im XDR-Monitor-Display ja verbaut ist, dass die Hinterseite so ähnlich aussehen wird und dass sie da das Lüftungssystem mit übernehmen in den iMac.
Ja, die Frage ist halt, was können sie auch jetzt gerade bei dem Belüftungssystem vom 16er MacBook Pro eventuell mit einem iMac rübernehmen, ne? Was Belüftung betrifft, auch auf kleinem Raum haben sie da ja auf jeden Fall auch viel entwickelt. Du hast nochmal ein bisschen andere Hitzeentwicklung, wahrscheinlich nochmal im iMac im Vergleich zum MacBook Pro. Aber im Prinzip,
wenn sie da das, die Technik
noch ein bisschen einschränken oder noch einschrumpfen können. Ja.
Das wird man sehen, wie weit sie da gehen. Also ich denke mal, dass die Designsprache sich annähern wird zum Pro XDR-Display. Es ist meine Vermutung, dass man da so eine gewisse Ähnlichkeit hat.
Ja, ich hätte es ja beim iMac eigentlich gerne andersrum.
Ja.
Dass sie da von der Technik ein bisschen offener werden würden. Gerade in Bezug wieder auf Speicher und auch SSD. Ja.
Da wäre uns schon viel mit geholfen, wenn man diese beiden Komponenten aufrüsten könnte. SSD und Arbeitsspeicher. Jedenfalls beim iMac Pro, bei einigen anderen Geräten kann man den Arbeitsspeicher noch aufrüsten, aber beim iMac Pro geht es ja nicht mehr. Der ist ja dicht von hinten. Ja. Ja, gut. Also wie gesagt, da erwarte ich dieses Jahr ein Update. Genauso erwarte ich ein Update der 13-Zoller MacBook Pros bezüglich Tastatur und bezüglich eventuell sogar eine Display-Aktualisierung, 13, 14, also aus 13 wird 14 Zoll. Ob es jetzt wirklich ein 14er geben wird, keine Ahnung, aber ein Tastatur-Update, dass hat diese Tastatur...
Haben wir da nicht in Bezug auf Dell auch schon mal gesprochen?
Hat die nicht
mit XPS da was gehabt?
Ja, ja, gut, das macht ja, da sind sie ja voran, da sind sie ja Vorreiter.
Genau.
Die haben das ja quasi... salonfähig gemacht, diese Geschichte mit den extrem kleinen Displayrändern. Und da erwarte ich halt auch, dass die Tastaturtechnik vom aktuellen 16er runtertropft auf alle anderen Geräte, sprich auch auf das MacBook Air zum Beispiel, dass wir Stück für Stück die Butterfly-Geschichte endlich abhaken können und dass wir überall wieder solide Tastaturen haben. Das hoffe ich, dass das dieses Jahr passieren wird. Genauso hoffe ich, dass wir ein Update sehen werden für Apple TV. Der ist eigentlich auch dran. Nach meiner Meinung schon längst überfällig. In irgendeiner Form. iPad Pros war ja auch in der Gerüchteküche. Da gehe ich mal von aus, dass wir im Frühjahr was sehen werden, wenn man sich so auf die ganzen Gerüchte bezieht, die im Umlauf sind. Ja, das sind so die denke ich mal, die naheliegendsten Produkte, die ein Update bekommen. Natürlich die obligatorischen iPhone-Updates, Apple Watch-Updates, das ist, denke ich, gesetzt, da wird nichts schief gehen. iPhone SE 2, ja, da sollte ja im Frühjahr auch was kommen angeblich. Und man hat ja im Moment auch spekuliert, dass wir zwei Produktvorstellungen sehen werden. Also einmal im Frühjahr dann die SE-Geschichte oder respektive iPhone 9, wie es auch heißen wird, und dann im Herbst die 12er-Geräte sehen werden und dass das dann angeblich so beibehalten werden soll. Also die Low-Cost-iPhones im Frühjahr und die Premium-iPhones dann im Herbst und dass diese Produktzyklen dann so etabliert werden sollen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das passiert. Ja, wie sieht's denn eigentlich mit dem HomePod aus? Der ist ja auch schon ein bisschen angestaubt, ne?
Ja, okay, was willst du da noch machen? Willst du eine komplette Serie aufbauen wie bei, sag mal, bei Sonos?
Weiß ich nicht. Also hardware-technisch ist das Ding ja noch ganz interessant. Wir haben A8-Chip drin, etc. Also das ist ja für so einen kleinen Smart-Speaker vollkommen ausreichend. Aber vielleicht, dass der noch einen kleinen Bruder bekommt, das war ja auch ein Gerücht, was wir schon Monate, wenn nicht sogar jahrelang schon haben. HomePod Mini für den kleinen Geldbeutel oder auch für den kleinen Raum. Macht ja nicht für jeden Raum Sinn, da einen riesen HomePod hinzustellen. Das wäre noch so mein Wunsch, noch so einen günstigen HomePod. Hm. So 199 Euro Einstiegsklasse. Hm. Bei Sonos funktioniert das Prinzip wunderbar mit den kleinen bis großen Lautsprechern. Sonos.
Das ist aber auch keine Apple.
Ja, das ist für mich schon wie Apple von der Qualität und vom...
Nein, ich meine nicht von der Qualität, sondern vom Anbieter her.
Ja, klar. Ja. Und war ja auch mal in der Gerüchteküche, dass Apple Sonos übernimmt. Das war ja auch schon jahrelang immer wieder aufgekocht worden, das Gerücht.
Ja, warum nicht?
Hätten sie mal machen sollen.
Könnten sie immer noch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wie gesagt, das sind aber auch so absehbare Produkte, die ich eben aufgezählt habe, wo es relativ sicher ist, dass dann ein Update kommen wird dieses Jahr. Ja,
es ist, AirPods?
Nö, glaube ich nicht. AirPods 2 wurden ja auch erst dieses Jahr vorgestellt, Anfang diesen Jahres, und AirPods Pro sind ja ganz frisch. Ich glaube nicht, dass da was Neues kommen wird. Also so schnell weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Okay.
Weiß ich, kann ich schlecht einschätzen. Es gab ja auch Gerüchte, dass wir ein Over-Ear oder ein On-Ear-Kopfhörer direkt von Apple sehen werden. Die gab es auch eine Zeit lang. Also jetzt nicht von der Tochterfirma Beats, sondern direkt mit Apple gelabelt, bin ich auch skeptisch, ob wir da was sehen werden. Keine Ahnung. Obwohl der Markt ist definitiv da. Wenn ich mir die Akzeptanz und die Verkaufszahlen von den AirPods Pro und auch den normalen AirPods anschaue, wie die Dinger gekauft werden und was da abgeht, wäre es, denke ich, auch interessant, einen direkten On-Ear, Over-Ear-Kopfhörer von Apple anzubieten. Nicht jeder möchte mit Beats-Produkten umherlaufen. Von
Beats geschraubt wird. Ja.
Das mag sein, kann sein. Aber es gibt Leute, die möchten halt keine Beats-Kopfhörer tragen. Ja, soll es geben.
Die soll es geben, ja. Ne? Dabei hat sich Beats die letzten Jahre so gut entwickelt.
Auch was die haben sich verändert. Ja. Ja, schauen wir mal. Das Apple-Jahr wird spannend dieses Jahr auf jeden Fall. Und im Großen und Ganzen kann ich auch sagen, was können wir so als Strich drunter machen für das Jahr 2019? Apple hat in vielen Bereichen zugehört, gerade was den Mac Pro angeht und was das MacBook Pro angeht. Da haben sie den Nutzern, den Anwendern stark zugehört und haben ein komplett modulares, in Anführungsstrichen fast komplett modulares Mac Pro-System auf den Markt gebracht. Und sie haben eingesehen, dass die Butterfly-Tastatur wohl eines der größeren Fehler von Apple war und haben bewährte Technologie zurückgeholt. Und das sind zwei Produkte, wo man sagen kann, Apple hat zugehört. Das kann ich mir so als ganz groben Strich unter das Jahr 2019 setzen.
Ja, ich denke mal, es waren trotz allem ein sehr erfolgreiches Jahr, was sich ja auch im Aktienkurs jetzt wieder gespiegelt hat.
Ja.
Die auch bei Analysten anscheinend ja durchaus momentan einen guten Stand, weil die Prognosen, nee, sagt man ja nicht, aber die Erwartungen an Apple ja auch entsprechend gut sind, auch was jetzt das Quartal betrifft. Und da ja auch die ein oder andere Kaufempfehlung bzw. Noch höherer Kurs erwartet wird bei den Analysten. Von daher sieht nach einem auch guten 2020 für Apple jetzt aktuell aus.
Ja, so sehe ich das auch. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir in die Gadget-Ecke abbiegen.
Ja, nur zu. Da bin ich ja schon mal ganz gespannt, wo wir es ja eben auch schon mal von Kopfhörern und von Beats hatten.
Ja, wir gehen in die Audio-Ecke,
genau.
Mal so ganz, ganz frech, und wir reden mal wieder über ein JBL-Produkt. Das
aber,
kann ja mal vorkommen.
Aber,
ja?
Aber keine Bluetooth-Lautsprecher.
Keine Bluetooth-Lautsprecher, aber es sind Lautsprecher.
Das hatte ich ja zuerst noch erwartet, ja.
Und es ist ein Lautsprecherpaar, also zwei Stück. Ja, macht in dem Fall auch Sinn, weil es sind Referenzlautsprecher, Monitorlautsprecher. Und diese sollte man eigentlich auch nur einsetzen, wenn man auch einen Anwendungsbereich dafür hat, weil sie unterscheiden sich grundsätzlich von anderen Lautsprechern in dem Bereich, dass sie jetzt nicht eingefärbt sind von irgendwelchen Klangfarben, die nicht dazugehören. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also sie versuchen den Klang, den Ton, die Musik, die Audioaufnahme absolut neutral wiederzugeben, dass man dementsprechend das auch hört, was man halt auch aufgenommen hat, um das Ganze abzumischen, um das Ganze zu bearbeiten, um eventuell sogar Tonprobleme, Tonfehler, Sachen rauszuschneiden, um wirklich einen absolut neutralen Klang abzubilden. Nun muss ich zugeben, ich habe noch nie mit Monitorlautsprechern gearbeitet, weil die Produkte, die mich interessiert haben, die waren erstens vom physischen, von der physischen Darreichung extrem groß und vom preislichen her auch extrem teuer. So. Und der Low-Budget-Bereich, da gibt es einige Produkte, aber da habe ich mir dann Rezensionen durchgelesen, macht alles wenig Sinn und dann habe ich das gelassen. Und es macht jetzt auch eigentlich wenig Sinn, wenn man das erste Mal mit Monitor-Lautsprechern Kontakt hat, über einen vernünftigen, objektiven Test zu sprechen. Deswegen habe ich das mal wieder ausgelagert. Ich habe einen Bekannten, der macht Musikproduktion und der schwört eigentlich auf die Marke KEF, also KEF. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff für dich ist. Mhm. Die stellen unter anderem auch Monitorboxensysteme her und das ist in vielen Bereichen, gerade auch bei YouTubern, eine sehr beliebte Marke. Man sieht sie immer wieder sehr dominant auf den Arbeitsplätzen. Sind dort positioniert, rechts und links von meistens Apple-Geräten. Und den habe ich sie mal in die Hand gedrückt und habe gesagt, teste mal das Ganze. Und er war erstmal sehr erstaunt, weil die Dinger sehr kompakt sind. Und das ist auch das, was JBL damit erreichen wollte. Sie wollten sehr, sehr kompakte, also von den physischen Ausmaßen sehr, sehr kompakte Monitorboxen auf den Markt bringen, die auch auf jeden normalen Arbeitsplatz platziert werden können. Und das haben sie geschafft. Also sie sind sehr, sehr kompakt, finde ich. Und trotzdem wollten sie keine großartigen Qualitätsabstriche machen. Also sie wollten ein absolutes Preis-Leistungs-Wunder auf den Markt bringen und ich denke, das ist auch gelungen. Ich gebe das jetzt mal so wieder, was hier mein Bekannter gesagt hat, der vornehmlich Werbejingles und Werbung produziert. Der hat sich mit den Dingern auseinandergesetzt, also sehr viel mit Sprache und Jingles, die am Anfang und am Ende von Werbung kommen, aber hauptsächlich auch Sprache. Und was sehr beeindruckend war, was er sehr hervorheben konnte, war, dass sie auch im absolut hohen Pegelbereich, also wenn sie voll ausgesteuert sind, absolut neutral und ohne Verzerrungen das Ganze wiedergeben. Und das können nicht unbedingt alle Monitorboxensysteme, schon gar nicht in diesem Preisbereich. Und also sie sind wirklich, wenn sie voll im Limit laufen, immer noch absolut frei von Verzerrungen und von also von Störgeräuschen. Also sie sind da wirklich am klingen noch absolut sauber. Das muss man wirklich dem ganzen positiv, den Boxen positiv zuschreiben. Dazu kommt noch, dass wir einen Class D-Verstärker eingebaut haben, 60 Watt, jeweils 30 Watt für eine Box und das ist auch in dieser Preisklasse schon, denke ich, sehr, sehr ordentlich. Und er hat sie wirklich mit diesen KEF LSX 300 verglichen. Die liegen so im Preisbereich bei 249 Euro, auch durchaus Einstiegs Monitorsysteme und sie können diesen Einstiegsbereich von KEV absolut das Wasser reichen und sie sind noch wesentlich günstiger. Also das heißt, bei Amazon liegen gerade die JBL One 104, so nennen sie sich, bei 135 Euro. Und das ist für ein Monitor-Setup absolut beeindruckend preislich.
Ja. Ja, also ich war auch sehr überrascht, ja. Wir hatten ja kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Ja, also wenn die das halten können für den Preis, was sie versprechen, dann Hut ab, ja.
Ja, ist also ein brandneues Produkt, was gerade erst vorgestellt worden ist. Und man muss dazu sagen, es ist nicht aus der normalen JBL-Serie, es ist aus der JBL Professional-Serie. Also da gibt es ja zwei Ausrichtungen bei JBL und das zeigt auch schon, dass es in Richtung Content-Produzierung oder ja, Content-Gestaltung geht und speziell werden da, also JBL adressiert im Marketingbereich da die YouTuber, die Podcaster, die Content-Creator und die einen kleinen, schmalen Arbeitsplatz haben, wo sie dennoch Monitorboxen platzieren müssen. Und das ist so, denke ich, die Hauptzielgruppe von diesen Monitorboxen.
Jo. Jo. Gut.
Dann haben wir es doch, würde ich sagen, für heute, oder?
Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt?
Mhm. 2 Stunden oder so, ne?
Nicht ganz, aber 1¾ hätte ich jetzt nicht gedacht heute, wo wir mal angefangen haben.
Ja, und das bei Slow News. Das bei Slow News. Das bei
Slow News haben wir uns doch ein bisschen um Hals und Kopf geredet, ja. Mhm. Gut. Nee, ist ja gut so.
Okay. Ist ja gut. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, hören wir uns dann nächste Woche irgendwie wieder. Mal schauen.
Müssen wir mal gucken. Meine erste Arbeitswoche jetzt dieses Jahr. Ja, mal gucken.
Okay. Gut. Also dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.